Hallo Welt! Das Thema der Woche: Renaissance der Demos. Kurz vor der Veröffentlichung des Resident Evil 2 Remakes eroberte eine Demo das Internet im Sturm. Die sogenannte One-Shot-Demo unterliegt einem strengen Timer von 30 Minuten und kann namensgebend nur ein einziges Mal gespielt werden. Aber was macht eigentlich eine gelungene Demo aus? Und erleben wir gegenwärtig womöglich eine Renaissance der Demos? Außerdem sprechen wir über die Prinzipien des Horrors in digitalen Spielen. Das und vieles mehr erfahrt ihr im Pixeldiskurs Podcast, Episode 124, mit
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da, wenngleich es auch unheimlich kalt ist. Ich muss sagen, Tobi, die Kälte schlägt mir so ein bisschen aufs Gemüt. Sie steckt mir heute mehr als in den Tagen vorher in den Knochen. Ich spüre das so richtig. An sich ist ja in Deutschland auch so, dass das Temperaturspektrum sehr erträgliches ist. Es wird ja weder zu krass heiß noch zu krass kalt, aber jetzt so im Moment auch durch diese anhaltende Kälte, jedes Mal, wenn ich rausgehe, muss ich irgendwie dann, ach, wie layere ich jetzt meine Klamotten, sodass der Wind mir nicht irgendwie bis in die Nackenhaare zieht.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich habe das Wetter in den letzten Tagen eher so erfahren, dass es 2 Tage richtig, richtig kalt war, so -9 Grad, wo auch alles gefroren ist, aber es nicht geschneit hat. Dann hat es jetzt irgendwie vorgestern angefangen zu schneien für 2 Tage und jetzt schmilzt es eigentlich gerade wieder. Außerdem, wenn du dir das Temperaturspektrum anguckst, überleg dir mal, was wir bisher für ein Wetter hatten. Also Winter fängt ja eigentlich so ein bisschen November, Dezember an und im Januar bis, ich würde so sagen Ende Februar, Anfang März, dann hört es auch langsam wieder so ein bisschen auf. Da gibt es noch, glaube ich, diese Eisheiligen-Geschichte, aber Winter ist ja durchaus eigentlich, was auch mal 4 Monate lang in Deutschland irgendwie da sein kann. Und ich finde, bis jetzt haben wir gerade mal 3-4 Tage gehabt von etwas, das man Winter nennen kann. Und
boah, ich friere nur. Es ist aber auch so, ich habe manchmal das Gefühl, also es ist ja tatsächlich so, dass wenn man sehr dünn ist, dann friert man ja schneller.
Ja, aber du bist aber auch schlecht angezogen. Also ich habe immer einen Pulli an und dann habe ich so eine richtig dicke Jacke an. Ich sehe dann immer aus wie so ein Türsteher, obwohl ich überhaupt gar keine Muskulatur habe.
Alles so ausgestopft, ne?
Genau, und dann habe ich noch man könnte es auch Sturmmaske nennen, aber es ist eigentlich von Chibo, also kein irgendwie martialisches Ding, aber so ein Schal, der gleichzeitig auch so eine Haube hat, wenn mir ganz kalt wird, und das ziehe ich mir so ins Gesicht. Sieht dann natürlich auch aus wie, ich habe da auch ab und zu mal so eine Anzugsjacke und eine Krawatte drunter. Ich sehe zwischendurch manchmal so ein bisschen, weil es noch Winterklamotten sind, die ich habe, das will ich auch auf Dauer so ein bisschen umstellen, weil ich mich damit dann so ein bisschen unwohl fühle, weil ich dann auf andere Leute vielleicht so ein bisschen sehr vermummt und sehr schwarz wirke. Mir ist da drunter eigentlich ziemlich warm, weil ich ja auch in mein Gesicht atme. Also der Trick ist, sich was ins Gesicht zu ziehen, was quasi dir Wärme ins Gesicht schiebt. Und was auch eine tolle Sache ist, ist einfach 5 Minuten vor einem Termin aus dem Haus gehen und rennen, dann ist ja auch,
auch zu spät kommen.
Auch warm. Ja.
Aber ich habe tatsächlich auch, es gibt so eine gewisse Temperaturschwelle, eine Minustemperaturschwelle. Wenn die überschritten ist, dann werfe ich jedweden Stil über Bord. Dann zählt für mich nur noch das nackte Überleben sozusagen. Dann schwenke ich um auf irgendwie lange Unterhosen und ziehe irgendwie. Mir wurde es so zugetragen, nicht unbedingt dicke Klamotten, darauf kommt es gar nicht so sehr an, sondern mehrere Schichten machen es irgendwie aus und das versuche ich. Aber dennoch ist es so, dass ich irgendwie in der Kälte irgendwie ständig bibbernd durch die Gegend laufe, weil ich das Gefühl habe, dass meine Beine so dünn sind, dass der Wind direkt in meine Knochen weht.
Ja, was ich aber vorhin ja schon versucht habe anzudeuten, dein Gejammer ist eigentlich Gejammer auf hohem Niveau, weil wir haben, ja klar, das ist nicht Wetter, Klima ist nicht gleich Wetter, aber wenn man sich anschaut, was wir für eine Durchschnittstemperatur aktuell in Deutschland haben und wenn wir uns auch an den letzten Sommer erinnern, dann haben wir ein ziemliches Problem, wie ja zum Beispiel auch die liebe Schwedin Greta Thunberg uns aktuell richtig gut und wichtig ins Gewissen spricht.
Wer ist das jetzt? Ich kenne die nicht.
Kennst du nicht?
Ich habe sie noch nicht getroffen.
Nee. Kennst du nicht? Es gibt eine Schwedin, sie ist 15, glaube ich, und die kämpft für den Klimaschutz und was zum Beispiel auch aktuell in Marburg passiert und was ich ziemlich unterstützenswert finde und auch einfach ziemlich inspirierend, weil es eben nicht die erwachsene Generation ist, sondern eben Schüler und Schülerinnen, also gerade die, die auch massiv davon betroffen sind, von den Auswirkungen des Klimawandels, die nämlich genau für mehr Klimaschutz, für mehr Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, gerade immer wieder an Freitagen demonstrieren.
Stimmt, ja, stimmt. Ich erinnere mich daran. Ich konnte nur mit dem Namen nichts anfangen, aber ja. Ich habe diese ganze Sache auch nur so bedingt verfolgt und finde die Aktion allerdings auch durchaus unterstützenswert. Wir müssen mal überlegen, was wir eigentlich mit unserem Podcast zum Klimaschutz beitragen können. Vielleicht können wir so Mikrofone aus Pappe verwenden.
Das fand ich jetzt ein bisschen zynisch.
Oder aus Holz.
Ich habe da nämlich super, und vorher schmeißen wir die aus Metall, Plastik und so weiter sind.
Schmeißen wir weg.
Weg.
Oder wir machen so, wir machen die Mikrofone, die metallenen Mikrofone, die hochwertigen, die auch irgendwie seltene Erden noch enthalten. Das sind aber werden nur einmal benutzt.
Ja, oder wir kaufen uns alle erstmal einen neuen MacBook und gucken, dass der auch irgendwie mit Holz produziert ist, und die alten, die schmeißen wir auch einfach hier so auf die Straße oder so.
Nee, hier in die LAN.
Aber wo du das gerade ansprichst, Plastik, ja, ist nämlich zum Beispiel auch so ein Thema, zumindest für mich in den letzten Tagen gewesen. Ich war nämlich bei einer Veranstaltung von Christian Weigand, oder Wiegand heißt er, glaube ich, hat sich mir dann persönlich vorgestellt, nämlich zum Thema Plastik in den Weltmeeren. Wer sich dafür interessiert, die Seite Blue Awareness, ich mache an der Stelle einfach mal Werbung, weil er auch für eine andere Veranstaltung von mir Werbung gemacht hat. Genau, das ist jetzt tatsächlich mal Werbung. Ich mache Werbung, werde nicht dafür bezahlt. Genau, aber zu deiner Frage, was wir mal im Podcast zum Klimaschutz beitragen können, habe ich mir die Tage dann auch tatsächlich immer wieder Gedanken gemacht, weil das hat dann schon auch an mir genagt, so was könnten wir eigentlich tun? Und ich habe dann überlegt, so Klimadarstellung und Umweltzerstörung in digitalen Spielen, was lernen wir da eigentlich drüber? Oder auch so eine Frage wie, wie werden zum Beispiel auch digitale Spiele dafür genutzt? Weil es gab nämlich zum Beispiel auch als Reaktion auf Donald Trump, gab es von dem, du musst mir helfen, es gab doch auf der Gamescom 2017 gab es diesen Titel, der ist auch mittlerweile raus, wo du in so einer, hieß es Mountain? Nee, Mountain war das andere, wo du mit so einem Fahrrad quasi den Berg runterfährst, und das ist so ein One-Shot, also nicht One-Shot, sondern das ist so, du musst immer versuchen, möglichst weit nach unten zu kommen, und du startest quasi oben.
Keine Ahnung, das sagt mir jetzt nichts.
Naja, jedenfalls haben die, ich muss nochmal gucken, ich verlinke das später, mir liegt es auf der Zunge, jedenfalls haben die damals eine tolle Aktion gebracht, sie haben nämlich das Level umgestaltet, dass dieser Berg, dieses Berglevel an, nach so 10 Sekunden aufhört und der Radfahrer quasi in so eine Einöde fährt, nämlich quasi in die Natur, die wir vorfinden würden, wenn das mit dem Klimawandel und unserer Umweltzerstörung so weitergeht.
Hambi bleibt. Und die was ich sagen wollte, ich habe mir jetzt mal notiert als Thema Klimakatastrophe in digitalen Spielen. Liebe Leute da draußen, falls ihr uns gerade zuhört und ihr habt euch mit diesem Thema in irgendeiner Form beschäftigt, sei es, dass ihr Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Promotionen, Artikel, journalistische Artikel, was auch immer dazu verfasst habt, dann schreibt mir doch mal eine E-Mail an simon@pixeldiskurs.de, und dann könnt ihr gerne mal zu Gast bei uns vorbeikommen und wir können über das Thema sprechen, wie eigentlich Klimakatastrophen in digitalen Spielen ja präsentiert werden. Zunächst mal müssen wir aber auch noch ein Gewinnspiel auflösen, welches wir ja in der letzten Folge ausgerufen haben. Wir hatten da die Situation, dass wir über hybride Spiele gesprochen haben, und dabei haben wir zwei Titel rezensiert, Lost Galaxy und Leaders, und haben diese beiden Titel verlost an Personen, die unseren Podcast geteilt haben. Die beiden Personen, die diese hybriden Spiele gewonnen haben, ich nenne jetzt mal nur den Vornamen bzw. die Kürzel, ne? Weil ich habe tatsächlich die Leute angeschrieben, aber noch nichts von ihnen gehört. Also Lost Galaxy im Wert von 15 Euro, herzlichen Glückwunsch an Friedrich. Leaders im Wert von 55 Euro, herzlich willkommen an @witschphistoriker, Videospielhistoriker. Ne? Das ist sozusagen das Twitter-Handle. Wenn ihr euch bei uns meldet oder bei mir meldet, wie gesagt, simon@pixeldiskurs.de oder auch gerne via Facebook oder Twitter, dann werden wir euch die jeweiligen Titel zuschicken. Ihr solltet eigentlich auch schon eine private Nachricht bekommen haben. Möglicherweise befinden sie sich natürlich auch in dem Ordner irgendwie von unbekannten Leuten. Das gibt es ja auch, ne? Dass es dann so wegsortiert wird und man das gar nicht angezeigt bekommt. Außerdem natürlich vielen Dank an alle, die überhaupt mitgemacht haben. Es ist tatsächlich so, dass wenn ihr unseren Cast pragmatisch unterstützen wollt, ist es neben der direkten Spende eine der besten Sachen, die ihr machen könnt, unseren Cast zu teilen. Denn damit erweist ihr mehreren Personen die Freude, eventuell auch in den Lauschgenuss unserer Klimakatastrophenabwendungsüberlegungen zu folgen.
Mhm. Genau, und wir können uns davon schöne, nachhaltige Produkte kaufen und nicht hier diese Billig-Einmal-Mikrofone, die wir sonst
immer wegschmeißen,
die wir sonst Folge immer benutzen. Ja, das ist doch auch sowas. Warum gibt es in bestimmten Bereichen eigentlich nicht Einmal-Produkte? Man müsste tatsächlich auch vielleicht so Tassen einfach in hochwertiger produzieren, damit das wie so ein Mikro ist. So ein Mikro würdest du doch auch nicht zum Beispiel, so, auf so eine Idee kommt gar niemand.
Ich frage mich sowieso, warum nicht schon längst. Ich hatte neulich auch eine längere Diskussion über den Klimaschutz und habe mich dabei gefragt, also warum, also ich kenne natürlich die Gründe, warum keine Maßnahmen ergriffen werden. Es ist ja nicht gewollt, dass die jeweiligen Maßnahmen ergriffen werden. Hatte mich aber gefragt, es gibt doch so viele Dinge, die irgendwie möglich sind. Autofreie Innenstädte, ja, zum Beispiel. Ist ein bisschen umständlicher zu organisieren, kann man aber machen. Komplett auf erneuerbare Energien setzen. Gut, gibt es auch ein paar Nachteile. So, ne? Irgendwie Turbinen in Strandnähe aufzustellen, kann auch den Fischbestand schaden. Aber es ist letztendlich alles aus der Atomkraft aussteigen. Also es gibt so viele.
Ja,
so
aber viele die Windkraftwerke sind doch so hässlich. So ein Atomkraftwerk ist doch viel schöner in der Nachbarschaft. Ja,
oder so ein abgerodeter Wald ist natürlich auch viel schöner.
Ja, so ein Kohlekraftwerk irgendwie. Meine Perspektive auf diese ganze Windkraftanlagen verschandeln unsere Heimat ist immer, ja, aber der Super-GAU eines Atomkraftwerks in, weiß ich nicht, Berlin oder so, strahlt auch weit genug aus, dass wir ein Problem auch in Hessen haben und von der schönen Landschaft irgendwann nichts mehr übrig ist. So, also dann doch lieber so ein Windrad, was sich so dreht, da kann man auch so drauf gucken, also so eine Atomwolke, die so einem entgegenkommt.
Na, das ist eine Wolkenfabrik. Aber das Ding ist, soll ich dir was sagen? Ich habe keine Angst vor der Kernschmelze. Aber ich habe tatsächlich, was mich beunruhigt, ist radioaktiver Abfall. Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich dann das Problem, irgendwie die Endlagerung von den radioaktiven Abfällen.
Ja, ich freue mich da auch schon so auf die Fragen. Also wenn man dann irgendwann mal so 60 ist und vielleicht Enkelkinder hat oder so Kinder in der Nachbarschaft, die einen irgendwann mal fragen, sag mal, was habt ihr euch da damals eigentlich gedacht? So, dass man dann sowas antwortet wie, ja, also wir wussten jetzt auch nicht, wohin damit, also haben wir trotzdem gemacht, so.
Na, einfach irgendwo verbuddelt, im Meer versenkt.
So. Und ich sehe dann schon so Rabauken, die mir dann so Müll in den Garten schmeißen und sagen, wir wussten jetzt auch nicht, wohin damit, aber wir dachten, wir kaufen uns einfach mal so eine Dose und ja, schmeißen wir die auch einfach mal in den Vorgarten. Kannst du sehen, wie du damit umgehst?
Ja, das Ding ist ja, ich meine, wir haben nun mal auch eine moralische Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen. Und ich meine, insofern ist es durchaus ein ernstzunehmendes Thema.
Ja, vor allem ein wichtiger Punkt ist aber, und das habe ich auch von Christian ich hoffe, ich habe den Namen richtig in Erinnerung, auf jeden Fall am Freitag bei dem Vortrag nochmal gelernt. Es ist immer ziemlich einfach und das, was wir ja gerade auch so ein bisschen machen, ist so ein bisschen dieses zynische, sarkastische Hahaha, Atomkraft in Industrie und so weiter. Aber wir sind halt Teil des Problems. So.
Ja, jeder ist immer Teil des Problems.
Dementsprechend finde ich eigentlich einen tollen, tollen Umgang und ich würde das Thema auch gleich abschließen wollen. Aber so ein bisschen unser Beitrag auch gerade schon zum Klimaschutz und zum Erhalt ja auch quasi unserer Lebensgrundlage. Es geht ja gar nicht darum, irgendeinen Baum zu retten, sondern es geht darum, dass wir und unsere Kinder und Kindeskinder quasi einen schönen Planeten vorfinden. Fand ich nämlich eigentlich die tolle Idee, dass man immer so eine kleine Sache macht und sich überlegt, was kann ich morgen anders machen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe mit meiner Mutter mich darüber unterhalten, demnächst Kernseife zu kaufen, weil jedes Mal, wenn ich so eine Head and Shoulders Packung kaufe, habe ich wieder so eine Plastikpackung, die ich irgendwann wegschmeiße, wo irgend so ein armer Wal wahrscheinlich am Ende das Ding frisst und das im Magen hat. So, wo ich mir dann denke, dann kaufe ich mir doch lieber so eine Kernseife. Oder ich bin jetzt ein sehr großer Freund von deiner Devise, Spiele, da sind wir nämlich auch wieder beim Podcast, Spiele digital zu kaufen.
Verpackung sparen.
Weil kein Mensch braucht Verpackung. Klar, das sieht schön aus im Schrank, dann schmeißt man es ja auch nicht weg, dann muss man sich es aber auch wirklich überlegen. Und es sind halt Ressourcen, die weg sind. Aber digitale Spiele, klar, das ist auch das Problem, es ist auf dem Server, es hat auch irgendeinen Verbrauch von Ressourcen. Aber solche Dinge, ihr könnt ja mal drüber nachdenken, wie wir als Gamer und Gamerinnen und Spieler, Spielerinnen und was weiß ich noch alles mit beitragen können in unserer Nische.
Ich sag jetzt, was ich jetzt mache, ich mache jetzt was ganz Konkretes, auch für den Klimaschutz. Nach diesem Podcast schmeiße ich das Mikro nicht weg. Ich verwende es auch nächste Woche nochmal. Hast du gerade ins Mikrofon gebissen? Nee, oder dir auf die Zunge gebissen?
Nee, ich hatte mir so halb auf die Lippe gebissen und dann musste ich lachen bei dieser Vorstellung, dass du das Mikro einfach jedes Mal
mal
wegschmeißt.
Ein Einwegmikrofon?
Nee, also wenn du die Mikrofone nicht mehr brauchst, dann nehme ich die mit. Ich brauche die noch für die Jugendlichen in der NVA und als nächstes mache ich hier erstmal den Tisch kaputt. So, ich glaube, das ist jetzt auch genug Klamauk. Lass uns mal über deine Spielewoche sprechen. Was hast du eigentlich diese Woche gespielt?
Ja, ich habe ich spiele gegenwärtig hauptsächlich Persona 5. Bin im Moment bei 110 Stunden ungefähr, aber noch bei weitem nicht durch. Das hebe ich mir noch etwas auf, spreche ich vielleicht dann nächste oder übernächste Woche nochmal drüber. Diese Woche habe ich was anderes mitgebracht. Und zwar auf dem iPad habe ich The Room Old Sins gespielt, von Fireproof Games, 2018 erschienen. Was ist jetzt The Room Old Sins? Es handelt sich dabei um den vierten Teil der The Room-Reihe. Das sind also so Puzzle-Adventures, könnte man sagen, für mobile Plattformen. Einige davon sind, glaube ich, tatsächlich sogar auf dem iPhone, auf dem Smartphone erschienen. Ist atmosphärisch sehr stark an H.P. Lovecraft angelehnt. Insbesondere der Aspekt der Atmosphäre ist dabei sehr betonenswert, denn es ist also sehr dicht. Eine sehr dichte Atmosphäre tatsächlich. Für ein Mobile-Game kann man das schon so sagen. Insbesondere, wenn es mit Kopfhörern spielt. Es ist ein sehr subtiler, einprägsamer Score. Es gibt eine involvierende Geräuschkulisse. Und auch einen, muss man schon sagen, durchaus grafischen Realismus. Also ist auch einer der Titel eben auf mobilen Plattformen, die versuchen wirklich einen Fotorealismus anzustreben. Spielerisch ist es so, dass also allerlei intrikate mechanische Apparaturen kombiniert werden mit so okkulten Symbolen. Es ist jetzt so, dass im vierten Teil die Geschichte eigentlich ist, das ist sozusagen ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar wird sozusagen in den Tiefen eines alten Herrenhauses verschlungen. Also so eine klassische Horrorgeschichte auch. Das zentrale Motiv dabei ist ein Puppenhaus auf dem Dachboden. Ja, also du siehst sozusagen dieses Puppenhaus und kannst dich so um das Puppenhaus herum bewegen, kannst einzelne Aspekte dann anklicken und da irgendwelche Mechanismen verschieben, auch Räume betreten tatsächlich, die dann wiederum riesengroß sind, ja, und mehrere Interaktionsmöglichkeiten wiederum anbieten. Die Rätsel sind irgendwie so zwischen leicht und moderat angesiedelt, würde ich sagen. Also es gab jetzt da keine Kopfnüsse, bei denen ich wirklich gar nicht weiter wusste. Und es ist aber doch auch sehr gelungen, weil jedes Rätsel, das man löst, auch einen sehr spürbaren Fortschritt mit sich bringt. Das ist sozusagen The Room Old Sins. Ich habe ungefähr 5 Stunden, habe ich, glaube ich, damit verbracht. Für mich einer der, ich würde schon sagen, es ist eigentlich der soweit rundeste Teil dieser The Room-Reihe. Das ist schon mein Eindruck.
Mhm.
Hast du mit The Room schon mal Erfahrung gemacht?
Nee, du hast mir das aber schon mal empfohlen, aber ich von so reinen Rätselspielen bin ich immer so ein bisschen abgeschreckt. Was ich nochmal spielen wollte, war The Witness, und was ich auch noch tatsächlich irgendwann mal gekauft habe und auch fürs iPad habe, ist das Talos-Prinzip.
Ja, aber das sind schon, also die Spiele unterscheiden sich schon recht stark
auf The Room. Ja, aber das sind halt dann so harte Nüsse manchmal und dann, also ich bin ja auch so ein narrativ getriebener Mensch. Ich habe mich ja momentan nochmal mit Bioshock Infinite vergnügt und habe ja zuletzt noch irgendwie überlegt, PlayStation 3, ist es überhaupt noch, wird es überhaupt noch mal irgendwie funktionieren? Und ich muss sagen, Bioshock Infinite ist ein Spiel, was ziemlich gut gealtert ist. Klar habe ich natürlich auch gerade einfach die Notwendigkeit, ein Spiel auf der PlayStation 3 zu spielen, weil ich einfach keine PS4 habe. So, das kann natürlich auch von da aus herkommen, oder dass ich mich jetzt so wieder so ein bisschen an den State of the Art PlayStation 3 gewöhnt habe, aber es gibt mir immer noch was. Es gibt mir vor allem auch immer noch einen kritischen Kommentar auf die amerikanische Geschichte, Schrägstrich Kultur, Schrägstrich Thema Rassismus, Thema Umgang mit
religiöser Fanatismus,
Regime, so, ja. Genau, aber auch quasi mit Widerstandsbewegungen. Also so, was ich mal gelesen hatte, war, dass das so ein bisschen die Gegenperspektive von Fitzroy auch so dargestellt wird, auch als eigentlich fanatische.
Wer ist jetzt Fitzroy?
Das sind die in Anführungszeichen Anarchisten, also für Menschen, die sich mit Anarchismus beschäftigt haben, würde ich behaupten, das hat jetzt wenig damit zu tun, sondern es ist eher quasi das Klischee der bombenschmeißenden und waffenstarken Anarchisten, die es natürlich auch gab, aber nur für eine bestimmte Phase in der jahrhundertenlangen Geschichte des Anarchismus.
Fitzroy ist jetzt ein Name innerhalb
des Spiels. Ist eine Figur. Die Gegenspielerin zu Prophet Comrade heißt er, glaube ich, also quasi der religiöse Führer. Und ist ja auch eine Trope, die ja auch durchaus wiedergekommen ist mit Far Cry zum Beispiel, diese religiösen Vorstellungen, aber auch die persönliche Geschichte von Booker de Witt, der ja so ein bisschen in diese Situation rein gerät, eine junge Dame zu retten, so ein bisschen klassisches rettet die Frau aus dem Turm, die sitzt tatsächlich auch in dem Turm, der ja so ein Engel ist.
Wobei, so klassisch finde ich es gar nicht.
Ja, ich sag ja, warte, erstmal klassisch, aber dann entwickelt sich ja durchaus auch eine Geschichte, wo das immer so ein bisschen kritisch reflektiert wird oder kritisch kommentiert wird, und es gibt dann auch eine sehr schöne Szene, wo er ihr sagt so von wegen, ja, ich wurde halt bezahlt und so weiter, ich soll dich halt da und da hinbringen, und vorher hatte sie so noch gemeint von wegen, ja, wir können ja nach Paris und so weiter, und dann wacht sie halt irgendwann auf dem Luftschiff auf, oder jedenfalls stellt sie dann plötzlich fest, dass du die Koordinaten für London eingegeben hast, und haut ihr halt mit dem Schraubenschlüssel einen runter quasi, also ins Gesicht. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Bruch, so dieses, wo sie dann halt auch aktiv wird. Und was halt immer noch Spaß macht in Bioshock Infinite, ist halt ein sehr starkes Spielelement, ein Grappling-Hook und so Seilbahnen, wo du quasi dich dranhängen kannst, dann so um quasi die Karte drumherum fliegst so ein bisschen und von da aus auch schießen kannst und dich dann immer wieder von oben, also von verschiedenen Ebenen quasi immer dich bewegst, und das bringt sehr viel Geschwindigkeit und sehr viel Dynamik in das Spiel rein und macht einfach unglaublich viel Spaß. Also das hat mir damals schon sehr gefallen, und ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich das einigermaßen nutzen kann, und es sind natürlich so die Bioshock-Elemente drin, also Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Es ist einfach ein sehr rasantes Spiel zwischendurch, und in den ruhigen Momenten ist es teilweise auch so ein bisschen schöner Walking Simulator.
Ich halte tatsächlich Bioshock Infinite nur für halb so klug, als es sich gelegentlich aufzutun. Nein, wie sagt man? Ich halte es für nur halb so klug, als es oftmals erscheinen mag. Das ist aber was, worüber wir sprechen können, wenn du durch bist.
Ja, beziehungsweise meine Perspektive wäre auch, zwischendurch ist es schon einfach nur Geballer. Also zwischendurch hätte es auch quasi das Weglassen der Action-Szenen getan.
Ja, wir können ja nochmal drüber sprechen, wenn du durch bist.
Ja,
und wir können auch gerne im Thema der Woche nochmal drüber sprechen, weil Bioshock Infinite nämlich auch so eine Situation ist, wo man durchaus über die Demo auf der E3, die vor vielen Jahren gezeigt wurde, ja auch nochmal diskutieren kann. Insbesondere wenn man über Demos spricht, die möglicherweise falsche Erwartungen geweckt haben. Aber dazu später noch mal mehr.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen Tobis Retro-Ecke, aus der ich hier mal wieder geplaudert habe, aus den Vorzeiten damals, als noch Schnee auf den Bergen lag. Und wir gehen mal in die
Pixel-Diskurs-Presseschau. Liebe Leute, vielen Dank erstmal, Tobi, für die schöne Anmoderation, für die nette Überleitung. Liebe Leute da draußen, wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet natürlich alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Diesmal, Tobi, bist du nicht dazu gekommen, einen Artikel mitzubringen, deshalb haben wir jetzt einen. Und ich mache das auch relativ kurz, dachte ich. Wir können uns ausführlicher im Thema der Woche aufhalten. Denn das, was ich jetzt vorstellen möchte, ist ein Artikel mit dem Titel Annäherung an das Politische im Horror von Arno Görgen auf HGP. hgp.hypothesis.org. Ja, wofür steht jetzt HGP? Weißt du, wofür das steht? HGP?
Horror Game Politics. Aber, gut.
Wusstest du das jetzt oder war es geraten?
Nee, es war geraten.
Horror Games Politics.
Aber ich habe in meinem Kopf habe ich gerade schon die ganze Zeit gespielt mit Annäherung an was war das Politische im Horror?
Ja.
In meinem Kopf war kurz auch da Annäherung an den Horror im Politischen.
Auch das ein interessantes Thema.
Keine Angst vor der Politik.
Nun, es handelt sich hierbei um eine Artikelreihe und der hier vorgestellte Artikel ist also nur ein erster Ausblick. Deshalb ist dieser Beitrag auch untertitelt folgendermaßen: Teil 1, the horror, zur Unfassbarkeit des Horrors. Der Artikel oder Arno Görgen betrachtet hier hauptsächlich also das ideologische Bedeutungspotenzial von Horror. Horror wird dabei, und das finde ich einen wichtigen Punkt, nicht als Genre verstanden, sondern als ein Textmodus, weil sich Horror letztendlich in ganz unterschiedlicher Art und Weise oder auf ganz unterschiedliche Art und Weise realisieren kann. Historisch kann sich das verändern, aber auch nach dem jeweiligen Medium bedingt. Deshalb ist sozusagen im Fall von Horror nicht von einem Genre zu sprechen, argumentiert Arno Görgen. Die Grundannahme dabei ist, dass sich im Horror spezifische Frames finden, also man könnte sagen vereinfachte Perspektiven auf die Welt, die normativ aufgeladen sind. Zitat von Arno: Indem im Horror Weltentwürfe und Handlungsoptionen innerhalb dieser Weltentwürfe gezeigt werden, weist Horror entsprechend immer auch eine politische Grundierung auf. Zitat Ende. Der Bezug zur Alltagswelt bleibt dabei gewahrt, weil es ist ja so, dass Horror nie wirklich die Alltagswelt abbildet, aber, oder sagen wir es mal so, er bildet nie wirklich die Alltagswelt ab, sondern stellt immer eine Devianz zur Alltagswelt dar. Mhm. Es ist also, man könnte sagen, es ist eine Überformung der Alltagswelt, die sozusagen gewissen Normen widerspricht. Zugleich bleibt aber ein Bezug zur Alltagswelt gewissermaßen immer hergestellt. Das ist ja auch etwas, was Niklas Luhmann zum Beispiel argumentiert. Also die Fiktion muss irgendeinen Bezug zur Realität haben, anderweitig wäre sie nicht nachvollziehbar.
Ja, genau. Und Descartes sagt ja auch schon, dass Dinge, die wir uns ausdenken, ja auch trotzdem immer noch aus Dingen bestehen, die wir im Alltag oder in der wahrnehmbaren Welt wahrnehmen können. Also du kannst dir nichts vorstellen, was nicht irgendwie dann doch wieder aus irgendwas zusammengesetzt ist. Ein Einhorn besteht zum Beispiel halt auch aus der Idee eines Pferdes und eines Hornes.
Kann es sein, dass wir den gleichen Text gelesen haben? Ich wollte nämlich auch gerade das Einhorn als Beispiel bringen.
Ja, das ist Descartes ist das.
Descartes hat vom Einhorn selber geschrieben, war das Descartes?
Ich glaube, das ist, also Einhorn weiß ich nicht, aber Einhorn ist dann immer das Beispiel, was in
gängiges Beispiel Punkt
kommt. Ja. Und Descartes, das ist die hier Meditation über
eine der drei Meditationen.
Ja, genau. Das ist halt auch das, wo er dann auf den, mit dem Täuschergott und so weiter. Also mit
war das nicht die dritte Meditation? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir kommen vom Thema ab.
Das war wichtig.
Ja, wir müssen jetzt nicht genau darüber sprechen, in welcher der Meditationen Descartes vom Einhorn spricht, wenn er es denn tut.
Ach ja, du bist aber heute so ein bisschen nachlässig, bist du schon.
Ich schlampe jetzt hier richtig rum. Ja, also
ich finde es schon wichtig. Also mich ärgert das auch gerade, dass ich das nicht weiß.
Ja, es ist eine der Meditationen, ist doch jetzt wurscht.
Ja, nee.
Bitte?
Nee.
Ist keine Meditation.
Doch, aber ist nicht wurscht. Aber ist jetzt auch okay.
Okay, also hast du es jetzt gerade nicht nachgeschlagen?
Nee, ich habe es jetzt auch nicht gefunden.
Okay,
ich gut. Ich schreibe mir das auf.
Tobi, du schlampst aber auch richtig rum heute. Kann das sein? Also, was wollte ich denn eigentlich sagen? Arno Görgen grenzt sich hier von der Idee ab. Mitunter auch, dass der Horror ein übernatürliches Monster braucht. Ja? Es braucht also nicht den irgendwie Jason oder irgendwie sowas. Es muss kein übernatürliches Monster sein. Stattdessen argumentiert er, dass stets sozusagen Verletzungen von Selbstverständlichkeiten beziehungsweise von soziokulturellen und auch moralischen Bindungen im Zentrum des Horrors stehen. Anstelle des Monsters tritt daher bei Arno Görgen das Adjektiv monströs. Etwas ist monströs.
Was ist denn aber das Monster? Also wo fängt das denn an? Erst bei solchen Dingen wie Frankensteins Monster oder auch schon bei Ramsay Bolton aus Game of Thrones?
Ich würde sagen, also es ist ja hier die Rede von einem übernatürlichen Monster. Und Görgen sagt ja, es braucht nicht das übernatürliche Monster. Also das übernatürliche Monster ist kein essentielles Charakteristikum des Horrors.
Also die Manson-Family zum Beispiel wäre nicht übernatürlich.
Naja, also es kann ja schon das übernatürliche Monster geben im Horror.
Ja, ja,
aber es ist sozusagen.
Es braucht es nicht.
Der Kern ist sozusagen die Verletzung von Selbstverständlichkeiten und von soziokulturellen und moralischen Bindungen. Die Überschreitung einer Grenze der Selbstverständlichkeit, könnte man sagen. Das, was den. Es ist ja auch so, ich habe jetzt natürlich. Das ist jetzt natürlich nicht mein Text, deshalb kann ich ihn jetzt nicht so gut für argumentieren, wie Arnold das selber denn, könnte. Aber ich würde schon auch.
Verständlichkeit, also.
Ich würde von einem Entfremdungseffekt ausgehen, dass sozusagen das Vertraute, der Rahmen des Vertrauten überschritten wird, zugleich aber eine Rückbindung an das Vertraute besteht und dadurch ein Horroreffekt entsteht.
Ja, aber es ist doch zum Beispiel kein Horrorelement, wenn jemand zum Beispiel absichtlich nicht spült. Das ist ja kein Horror. Das ist ja auch einfach nur eine Verletzung der Selbstverständlichkeit.
Ja, es ist ja auch nicht die hinreichende Bedingung unbedingt. Ja, okay, ja. Das ist auch nicht notwendigerweise eine hinreichende Bedingung. Es ist auch wichtig, also wir sind ja noch gar nicht durch mit diesen grundsätzlichen Überlegungen. Okay. Es ist noch wichtig, dass sozusagen das Verhältnis zum handelnden Subjekt auch immer mitzudenken ist. Denn es ist so, dass im Falle des Horrors oftmals, und da sind wir jetzt bei dem Punkt des Spülens, dass der Protagonist oftmals existenziell von dem Monströsen bedroht ist. Wenn jemand nicht spült, dann bist du ja nicht existenziell davon bedroht. Wenn allerdings du nicht spülst oder jemand nicht spült und dann irgendwie deine Küche sich in etwas Monströses verwandelt, was vielleicht Todesbakterien hervorruft, dann kann es wiederum in Richtung des Horrors gehen.
Ja, oder wenn du halt tatsächlich ein Germophob bist, dann ist es, glaube ich, schon die absolute Horrorvorstellung.
Richtig, das wäre so ein Beispiel.
Jemand irgendwie seine Notdurft zum Beispiel irgendwo verrichtet und du dann irgendwie damit konfrontiert bist.
Da ist ja auch dann oftmals gerade bei solchen Phobien, ich lehne mich jetzt auch weit aus dem Fenster.
Die Spinne
bei
diesem, zum Beispiel ja auch.
Ja, bei diesem Begriff der existenziellen Bedrohung, da lässt sich das ja vielleicht mit verkoppeln, dass nämlich gerade solche Phobien ja oftmals auch aus der Vorstellung, aus der mehr oder weniger begründeten Vorstellung resultieren, dass man existenziell bedroht sei. Eben von der Spinne, die beispielsweise giftig sei. Ja, oder von irgendwelchen Bakterien, mit denen man sich infizieren könnte und daraufhin dann vielleicht stirbt oder irgendwie signifikante Beeinträchtigung seines Lebens erleidet.
Oder Zombies.
Oder Zombies, die einen aufessen.
Ja, oder wo man dann selbst auch zum Zombie wird. Also ja, dann auch noch die Horrorvorstellung nach dem Tod auch noch selbst zum Zombie zu werden. Das ist ja mit auch eine Vorstellung, die in Zombie-Filmen immer wieder thematisiert wird, dass Charaktere auch wollen, dass sie nicht zum Zombie werden, wo man ja eigentlich fragen könnte, naja, aber warum ist dir das jetzt noch wichtig? Weil du bist ja dann nicht mehr Teil deines Körpers. Aber das ist ja schon auch eine relevante Perspektive.
Ja, richtig.
Führt uns jetzt aber vom Thema weg.
Ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich finde das eigentlich einen sehr spannenden Gedanken auch, wenn wir davon ausgehen, dass sozusagen es auch ein, oder sagen wir es so, als oftmals ein Bestandteil des Horrors ist, dass der Protagonist existenziell vom Monströsen bedroht wird, dann ist das etwas, wo Arno Görgen sagt, das funktioniert in Spielen oftmals nur mäßig. Oftmals wird dieses Ziel verfehlt, weil man einen übermächtigen Protagonisten hat. Wenn wir beispielsweise an Titel denken wie Doom, was er hier als Beispiel nennt, dann haben wir da die Situation, dass es zwar irgendwelche Dämonen gibt, in dem Fall gibt es sogar übernatürliche Monster. Zugleich ist aber die existenzielle Bedrohung so nicht gegeben, weil zum einen bist du natürlich schwer bewaffnet, kannst dich gut verteidigen und Dämonen über den Haufen schießen. Zugleich ist es auch so, dass das eigene Ableben, der Tod sozusagen, auch schon spielmechanisch mitgedacht ist und deshalb diese existenzielle Bedrohung eben nicht besteht. Inwiefern das anders funktionieren kann, darüber können wir beim Falle von Resident Evil 2 auch nochmal sprechen.
Ja, und also ich finde, hieß es Outlast, das, wo man mit der Kamera unterwegs ist?
Ja.
Genau, da finde ich, das ist für mich viel mehr Horror als Doom. Doom ist für mich, klar, auch irgendwie so, da sind Dämonen und alles unterwegs und das kann vielleicht auch irgendwie horrifizierend sein, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, aber so wirklich dieses Horrorgefühl auch und auch die Angst, die damit verbunden ist, also Horror ist ja auch quasi eine also die höchste Steigerung der Angst, so, dass man horrifiziert ist, Das finde ich da halt viel mehr, weil genau da halt dieser Punkt ist, dass man eben nicht der auch selbst übernatürliche Protagonist ist, sondern einfach ein ganz normaler Reporter, der nur mit einer Kamera unterwegs ist und sich einer Umwelt ausgesetzt sieht, die ihm nicht freundlich geneigt ist.
Ja, das ist diese Verletzlichkeit, diese Vulnerabilität, die digitale Spiele im Kontext des Horrors natürlich evozieren müssen, um wirkungsvoll zu sein. Denn wir haben das ja auch bei der Entwicklung von Resident Evil gesehen, wenn man sich sozusagen, wir sprechen ja im Anschluss noch über Resident Evil 2, aber wenn man sich dazu anschaut, Titel wie Resident Evil 5 und 6, sind das ja doch Titel, in denen man also schwer bewaffnet durch die Gegend läuft und üblicherweise also Horden von Zombies ausschaltet, da geht dann natürlich der Horror verloren, in dem Moment, wo man sich nicht mehr existenziell bedroht fühlt. Digitale Spiele können das grundsätzlich schon, aber nicht, wenn sie es verbinden sozusagen mit dieser ja eigentlich doch Allmachtsfantasie des mächtigen Protagonisten, des mächtigen Spielers, der alles beeinflussen und kontrollieren kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es aber ja in dem Artikel auch vor allem um die Frage des Politischen. Und da würde ich halt auf jeden Fall auch zustimmen, weil sich ja in solchen auch Horror-Trends, wie zum Beispiel dem Zombie, auch durchaus ja eine Gesellschaftsanalyse, Spiegelung, wie auch immer, darstellt. Also irgendwie der nächste Mensch als potenzielle Gefährdung, der zum Zombie werden könnte, das Fremde, was von außen eindringt, die Angst, dass die Zivilisation zusammenbricht und so weiter und so fort. Oder auch zum Beispiel im Fall von Last of Us, und damit sind wir wieder beim Naturschutz, die Natur, die quasi zum Angreifer wird, der man ausgesetzt ist und so weiter und so fort. Also da können wir jetzt auch nicht so stark drauf eingehen, aber da würde ich das schon auch immer sehen und gerade ja auch die ersten Night of the Living Dead Filme sind ja sehr, sehr auch angelehnt an politische Themen. Also zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Szene im zweiten Teil, dürfte es sein, wo die Zombies durchs Kaufhaus laufen und also
Dawn of the Dead war das aber, glaube ich.
Genau. Genau, Dawn of the Dead. Genau, Dankeschön, so hieß er. Ich bin ein bisschen müde heute.
Ja, mir steckt auch die Kälte in den Knochen, das gibt's überhaupt nicht.
Ja, genau, aber da gibt's halt so eine Szene, wo die Zombies dann im Kaufhaus unterwegs sind und wenn das keine Konsumkritik ist, dann weiß ich auch nicht.
Dann bringe ich jetzt das abschließende Zitat nochmal von Arno Görgen ins Spiel.
Ja.
Abschließend sagt Arno Görgen folgendes, Zitat. Das Politische ist im Horror entsprechend oft überdeckt, weil das subjektive Übererleben des jeweiligen, also über, in Klammern hier mit so einem Bindestrich, ne, über oder Erleben des jeweiligen Hauptcharakters im Angesicht einer feindlichen Umwelt im Vordergrund seiner Erzählung steht, an das der Zuschauer beständig durch die Entgrenzungen und Zerstörung von Geist, Körpern und epistemologischen Gewissheiten erinnert wird. Wird an solchen kulturellen Grundkonstanten gerüttelt, wohnt dieser Reflexion immer auch ein Gestus und Akt politischer Kommentierung und Kommunikation inne. Auf diese Weise wird ein Damoklesschwert der Heteronomie geschliffen, das zwar als Setting bestimmten Konventionen folgen kann, aber nicht muss, aber nur zur vollen Effektivität reifen kann, wenn dies die strukturellen Bedingungen des Mediums auch zulassen. Ja, das ist also, Zitat Ende, ist eigentlich genau der Aspekt, den du angesprochen hast, nochmal etwas abstrakter formuliert, hier eben auf einer Ebene der theoretischen Reflexion, ja, also das wäre nämlich genau dieser Gedanke, die Heteronomie ist ja sozusagen der Gegenbegriff zur Autonomie, also zur Vernunft, zum selbstbestimmten Handeln, zur Handlungsfreiheit auch. Und da ist ja eigentlich der Zombie, der in Dawn of the Dead in das Kaufhaus stürmt, das beste Beispiel für eine politische Kommentierung durch die Verwendung oder durch die Repräsentation heteronormer Körper. Das war es auch schon mit der Presseschau. Ein kurzer Überflug über diesen Artikel. Wenn euch im Übrigen das Thema weiter interessiert, dann werft einen Blick auf hgp.hypothesis.org. Ihr findet den Artikel natürlich in den Shownotes zu unserer aktuellen Folge. Wie gesagt, es handelt sich um den ersten Teil einer Artikelreihe. Da ist es auch nur als Ausblick zu sehen. Weitere Artikel werden gewiss alsbaldig folgen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich etwas Musik, um uns letztendlich auch auf das eigentliche Thema der Woche einzustimmen. Das war ein kleines Piano-Stück, das eigentlich keinen wirklichen Namen trägt. Es kann auch sein, dass ich es irgendwann schon mal verwendet habe.
Es ist alles. Auf jeden Fall nicht der Frosch und die Fliege.
Stimmt, das gab es auch mal, der Frosch und die Fliege. Aber das war schon 2017, glaube ich.
Mhm.
Der Frosch und die Fliege ist schon etwas her.
Der Frosch und die Fliege, das was war das jetzt eher? Die Libelle und das Wasser.
Ja, warum nicht? Eigentlich ganz schön.
Oder Claire.
Das Thema der Woche. Die Renaissance der Demo.
Ja, kommen wir jetzt nicht drum rum, weil Demos sind wieder in aller Munde.
Richtig, das ist korrekt. Insbesondere aufgrund der zuletzt veröffentlichten Demo zum Resident Evil 2 Remake. Auch darüber, wir haben frische Eindrücke gesammelt und die Demo gespielt. Darüber sprechen wir dann im Laufe dieses Themas noch.
Mhm.
Zunächst aber mal, um uns überhaupt auch dieser Frage anzunähern, ob wir denn von einer Renaissance der Demo ausgehen können, müssen wir erstmal definieren, was wir unter Demo verstehen. Das wäre sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann auch ein bisschen mal historisch nachzuvollziehen, wie eigentlich die Entwicklung der Demo vonstatten ging. Das Ganze können wir natürlich reichhaltig würzen mit unseren persönlichen Anekdoten. Uns fragen, ob und wenn ja, warum die Demo an Relevanz verloren hat und dann, warum sie natürlich auch jetzt gerade zurückkommt. Also es sind einige spannende Fragen, die vor uns liegen. Die Definition der Demo, was ist für dich eine Demo?
Ach so, ich dachte, wir suchen uns jetzt eine schöne Gegenstandsdefinition und versuchen es objektiv zu fassen. Aber subjektiv ist für mich eine Demo jedwede Art eines Ausschnittes, also eines Spieles, begrenzt in Spielräumlichkeit oder Zeit, also das ich entweder die Möglichkeit habe, nur ein bestimmtes Gebiet zu erkunden und dann durch eine Tür zu gehen oder ein bestimmtes Kapitel abzuschließen, wo ich dann quasi das nächste Kapitel betrete, metaphorisch gesehen, und dann das Ganze beendet wird oder ein Timer abläuft, wie das zum Beispiel bei Resident Evil 2 der Fall ist. Das würde ich dann auch noch als Demo verstehen. Und die Demo hat den Zweck, mir als zukünftigen Käufer einen Vorgeschmack. Also für mich ist die Demo ein Vorgeschmack auf ein restliches Spiel und kann entweder ein Ausschnitt oder auch mittlerweile eine Art von Vorgeschichte sein, die nur quasi die Demo ist, wo, wenn ich dann, ja, Grammatik, wenn ich da,
wo quasi nur die Demo ist,
wo, wenn dann halt als, so ungefähr, nee, es gibt ja durchaus auch Demos, die so eine Art Vorgeschichte von einem Spiel sind und dann in dem eigentlichen Spiel nicht mehr auftauchen. Früher war es halt eher so die ersten 5% des Spiels oder sowas oder 2% oder.
Genau, also das sind tatsächlich auch, du hast eigentlich auch die ganzen Faktoren genannt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Insofern scheint es so zu sein, dass wir diesbezüglich auch übereinstimmen. Weil ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass es irgendein spielbares Fragment sein muss, über das wir sprechen. Es gibt ja auch Demos, die sind nicht interaktiv. Auch das kann man als Demo verstehen, aber wir sprechen jetzt tatsächlich nur von spielbaren Demos zum Zwecke der Bewerbung eines Titels. Nicht zu verwechseln mit dem Demo-Begriff der Cracker-Szene, habe ich mir noch notiert. Genau. Denn in den 1980er Jahren gab es ja die sogenannte Demo-Szene auch. Da war allerdings unter dem Begriff Demo waren eher Echtzeit-Animationen vor dem Beginn eines Spieles, also sozusagen vor dem Titelscreen zu verstehen. Das ist, was wir auch hier ausklammern würden. Und das können natürlich, so habe ich mir das auch notiert, es können Ausschnitte aus einem kompletten Spiel sein, sogenannte Vertical Slices, wie wir sie auch oftmals bei Präsentationen für Presse zu Gesicht bekommen. Es können komplette Titel mit Restriktionen sein, dass irgendwie Spielmechaniken reduziert sind, ein Timer läuft, keine Speichermöglichkeit besteht, sowas. Oder eben ein separater Inhalt, der so nur so ähnlich im eigentlichen Spiel vorkommt. Und die Demo hat ja sozusagen auch, so habe ich das zumindest recherchiert, in den frühen 1990er Jahren eigentlich an Relevanz gewonnen. Also in einer Phase, in der die Shareware-Szene sich auch verbreitete, in der es zunehmend auch möglich war, aufgrund von dann zunächst erstmal Floppy-Disks, ja, und also Disketten, in der es möglich war, also Spiele relativ flott auszutauschen. Mhm. Und dann eben zu sagen, hier, ich gebe dir jetzt mal eine Diskette oder dann auch eben später eine CD Und da ist dann eben ein gewisses Fragment eines Spieles drauf, was einen Vorgeschmack bietet.
Und die Demo ist auch eine Möglichkeit, ein anderes Produkt zum Verkauf anzubieten, nämlich, was mit ein interessanter Punkt war, zum Beispiel bei der GameStar damals oder auch der PC Joker und solche Geschichten, waren eben die Demos, weil wir befinden uns ja noch nicht im omnipotenten Internetzeitalter und omnipräsenten Internetzeitalter, wo ich mir zwischendurch auch vorhin mal irgendwie Super Mario Run auf mein Handy runterlade und dann direkt spielen kann. Habe ich vorhin gemacht, als ich hier auf was gewartet hatte. Zum Beispiel, sondern ich brauchte irgendeine Art von anderem Medium. Klar, Internet ist auch ein Medium, aber quasi ein Träger, wo dann nochmal die Demo mit dabei ist. Unattraktiv ist es natürlich, nur die Demo zu kaufen, aber als Zusatzprodukt für die Zeitschrift ist die Demo natürlich interessant gewesen. War für mich auch immer ein Kaufgrund oder auch so ein Moment, wo man sich immer dachte, oh, kann ich jetzt irgendwie die CD mitnehmen? So, kann man das irgendwie...
Kannst du die CD stehlen aus dem... Das gab's ja auch dann, wenn du in solchen, im Kiosk dann ein Spielemagazin kaufen wolltest und hast es dann musste man immer erstmal vorher aufschlagen und gucken, ob die Disc noch drin war, weil es natürlich auch so gewiefte Personen gab, die haben das dann heimlich, haben dann die Disc rausgetrennt und sind dann mit den Demos und eventuellen Gameplay-Videos, die da drauf waren, davon über alle Berge.
Ja, das war die andere Seite der Medaille. Also auf der einen Seite war so immer so die Versuchung, auch da in greifbarer Nähe zumindest einen Ausschnitt ja auch eines Spieles zu bekommen. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, aber natürlich ist es attraktiv. Und wie gesagt, wir haben dann auch immer nachgeguckt, ist es da auch drin. Wobei ich mich dann aber auch erinnere, um nochmal bei diesem Zeitschriftenpunkt zu bleiben, dass es dann auch irgendwann, das war aber ja so Anfang der frühen 2000er, zum Beispiel die GameStar auch in einer zweiten Version ohne die Demo gab, die dann billiger war. Und ich glaube, das ist erst später eingeführt worden. Also vorher gab es quasi nur eine Version. Es war ja dann auch quasi immer der Aufdruck quasi so ein bisschen anders. Da stand dann noch irgendwie ohne oder mit. Oder es gab dann auch irgendwie mal so eine XXL-DVD zum Beispiel. Also gab es verschiedene Formate, die du dann kaufen konntest und mit denen die so ein bisschen rumprobiert haben.
Stimmt, ich erinnere mich auch daran. Und es ist natürlich auch für so ein, wenn man sich jetzt mal in diese Zeit versetzt und annimmt, dass man eben gerade nicht die Möglichkeit hat, in einem Online-Artikel ein YouTube-Video zu verlinken, dann ist es natürlich so, dass auch in einem Printmagazin das Mitliefern einer Demo dazu führt, dass der eigentlich rezensierte oder besprochene oder wie damals ja auch oft gesagt getestete Inhalt in irgendeiner Form auch erfahrbar gemacht werden konnte. Sodass man dann sagt, wir haben hier unser Preview zu Tomb Raider 2, ja, und auf der beiliegenden Disc gibt es dann irgendwie auch eine Demo.
Genau, Demo, dann teilweise auch als dann die DVD, vorher waren es ja auch noch CDs. Als dann auch die DVD kam, waren dann auch noch Videos mit dabei und, woran ich mich auch noch erinnern kann, quasi auch so ein bisschen ein Symbiont der Demo, des Demo-Anbietens der GameStar war nämlich zum Beispiel die, also heutzutage würde man Webserie sagen, aber damals noch quasi die Demo-Serie. Raumschiff GameStar gab es nämlich dann auf der Demo-CD, gab es als extra quasi noch irgendwie 10 Minuten oder so, irgendwie dann Heiko Klinge, hieß der Mensch ja, glaube ich, der dann...
So heißt er auch immer noch.
Ja. Genau. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich gescholten dafür, dass ich mir den Namen nicht merken kann. Aber halt so die ganze GameStar-Riege, die man ja heute auch dann noch kennt, die dann da halt so ein bisschen, wie sagt man, eine Serie gespielt haben, was auch einfach ein tolles Moment war. Genau, aber das
auch
ist
mal gerne
echt
geschaut.
So ein Nebenthema. Ja, es war eine meiner liebsten Webserie damals und war halt, wie gesagt, toll, weil das nochmal ein bisschen Klamauk war.
Da gab es auch andere. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich habe früher dann viel so PlayStation-Magazine halt gelesen.
Ja.
Und da gab es auch solche Webserien, wo dann in der Regel irgendwie so, das hatte schon fast sowas, das ging schon fast so in Richtung Game One. dass also dann irgendwie diejenigen Spiele, die irgendwie rezensiert wurden, oder zu denen es dann sogenannte Testvideos gab, dazu gab es dann auch entsprechende Parodien innerhalb der Redaktionsräume und sowas.
Es gab auch ein Video, daran kann ich mich noch erinnern, oder es gab zumindest ein Video und einen Text dazu, wo dann einer von der GameStar, ich glaube, das Spiel hieß auch einfach nur Egypt, getestet hat, wo es eine Szene gibt, wo der Protagonist des Spieles fragt, können Sie heute noch über den Nil schiffen? Und der GameStar-Redakteur dann irgendwie brüllt, nein, die 5 Liter Apfelsaft trinke ich erst später, weil das war so ein richtiger, sie wussten schon, dass das Spiel schlecht ist und haben aber trotzdem sich nochmal drüber lustig gemacht. Das hat dann irgendwie 5% in dieser Prozentwerte-Geschichte bekommen und ich fand das damals aber als Teenie super lustig und das haben wir dann uns auch gegenseitig immer so ein bisschen erzählt.
War das denn so die Zeit, in der du deine ersten Demo-Erfahrungen gemacht hast?
Welche?
Oder war das schon vorher? Ich frage mich gerade, weil also es ist ja so, irgendwann musst du ja deine erste Demo gespielt haben, dass du das erste Mal in deinem Leben eine Demo gespielt hast. Erinnerst du dich noch daran?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich erst also so PC-Joker-Geschichten hatte. Und da waren es auch, glaube ich, eher am Anfang noch keine Demos. Das hat mich, glaube ich, auch noch nicht interessiert, sondern so alte Volltitel. Das gab es ja dann auch quasi, dass eine DVD aus Raumschiff GameStar aus einem Volltitel bestand, also nicht Vollpreis, sondern quasi ein vollwertiges Spiel, Thief oder sowas war da mit dabei und dann quasi noch die Demos und das hat mich am Anfang nicht so angesprochen, was ich aber dann, also da muss ich irgendwann bestimmt auch mal eine Demo gespielt haben und dann habe ich aber zumindest als Erinnerung an meine erste Demo die Demo von Lara Croft Tomb Raider.
Und vom ersten Tomb Raider?
Genau, vom ersten Teil, nämlich auf der PlayStation 1 und ich glaube, entweder auf der gleichen CD oder auf der, also so die gleiche Zeitraum drum, habe ich damals auch Tekken 1 quasi als Demo gespielt und ich hatte dann witzigerweise relativ viele so Demo-CDs, weil ich halt, weiß ich nicht wöchentlich, aber monatlich ist die, glaube ich, irgendwie rausgekommen, so eine PlayStation-Zeitschrift und ich hatte am Ende so einen ganzen CD-Spindel, diese CD-Dinger, wo man das so reintun kann, wo so Platz für 20 CDs ist, so ein Organizing-System, braucht heutzutage auch kein Mensch mehr. Da habe ich dann irgendwie 20 von diesen Demo-CDs, aber irgendwie 6 Spiele. Also für mich war eigentlich eine Demo spielen, das der eigentliche normale Modus neben den anderen Spielen, die ich gespielt habe.
Ja, ich habe auch, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe meine, die frühesten Demo-Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren, also es müssen Kindheitstage gewesen sein. Ich glaube, da gab es irgendwie sowas wie, mein Vater hatte irgendwie so eine Art von Windows-Spiele-Paket und da waren dann irgendwie so ein paar vollwertige Spiele, es waren aber auch zahlreiche Demos irgendwie nur mit dabei und ich glaube, da habe ich so meine ersten Demo-Erfahrungen gemacht, aber ich kann auch, also da, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern, dass da ist mir nichts jetzt so im Gedächtnis hängen geblieben, was dann wiederum, wo ich mich noch sehr gut daran erinnere, und das bringt uns nämlich auch zu dem nächsten Punkt, das ist schon angeschnitten mit der PlayStation, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass es natürlich auch Demo-Discs als Beilagen für neue Konsolen gab. Das war ja auch, es gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, sondern es, oder, na, bedingt gibt es noch. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern es das noch gibt, aber damals war es ja sozusagen Standard, das ist irgendwie zu PlayStation 1, zu PlayStation 2, bei den Cartridge-basierten Systemen von Nintendo natürlich nicht, da hätte sich wahrscheinlich der Produktionsaufwand schlichtweg nicht gelohnt, aber bei den Disc-basierten Plattformen, die PlayStation 1 und PlayStation 2 hauptsächlich, gab es dann ja die beiliegende Demo-Disc, wo man natürlich auch, also für mich war das einfach so, dann hat man die Konsole gehabt, aber natürlich jetzt nicht das Geld, um sich erstmal irgendwie 3-4 Spiele anzuschaffen, also hatte man dann diese Demo-Disc und dann hat man diese Demo-Disc über Monate hinweg immer wieder gespielt und da erinnere ich mich noch auch, ist gut, dass du sagst Tekken, weil ich erinnere mich nämlich, eine der ersten Demos, die ich jemals gespielt haben muss oder an die ich mich noch sehr gut erinnere, ist Tekken Tag Tournament auf der PlayStation 2. Das war nämlich auch so, unterm Weihnachtsbaum irgendwie lag dann die PS2 und ich hatte aber keine Spiele dazu, sondern nur diese Demo-Disc, die beilag. Also wurde ohne Ende Tekken Tag Tournament und SSX Snowboarding auf der PS2 gespielt. Und zwar immer nur, die hatten ja Restriktionen, immer nur die gleichen Figuren, es gab auch keine Geschichte, es gab auch keinen Fortschritt, aber mein Gott, habe ich viel Tekken Tag Tournament, einfach nur die Demo gespielt. Ich hatte das Vollpreisspiel nie.
Ja, das war dann halt auch meine Erfahrung mit meinen 20 Demo-CDs, dass ich bestimmte Spiele tatsächlich immer wieder den gleichen Ausschnitt gespielt habe, wobei sich das dann halt auch schon dann gewandelt hat, als ich dann solche Langzeitspiele, würde ich sie jetzt mal nennen, oder umfangreichen Spiele wie Final Fantasy erst dann 8, dann 9 und dann 7 gespielt habe, womit ich dann einfach sehr viel Zeit dann mit diesen einzelnen Spielen auch am Stück verbracht habe, wo ich dann auch nichts parallel gespielt habe, wie das ja vielleicht heutzutage so ein bisschen mehr mein Modus ist, dass ich hier mal was spiele und da, weil da war man ja auch darauf begrenzt. Und dann ist mir aber auch gerade noch was eingefallen und schon fast wieder entfallen. Ach so, ja, klar. Die Demo ist ja auch noch mal auch etwas, was theoretisch auch für Aussteller gedacht ist. Also die Demo für den Privatkunden ist ja auch eigentlich etwas, was halt genau über solche Sachen wie Zeitschriften mitgeliefert werden muss oder anders wie dann später, als es dann das Internet gab, gab es natürlich irgendwie auch die Möglichkeit, sich Demos aus dem Internet runterzuladen. Das hat natürlich auch ewig gedauert, aber man hatte dann auch irgendwie einen kleinen Ausschnitt, zum Beispiel, ich glaube, von Empire Earth oder so hatte ich mal eine Demo erst. Und solche Geschichten. Oder es wurden auch, das war auch noch eine Möglichkeit, es wurden Demos bei anderen Spielen mit dazugelegt. Also du hattest dann...
Aber ich habe gerade den Faden verloren, weil du hast jetzt einerseits Demos als für Aussteller.
Ja, ja, genau.
Das ist ja ein Thema. Und Demos beiliegend zu anderen Spielen.
Genau, beiliegend zu anderen Spielen. Genau, und was ich aber eigentlich... Genau, da habe ich nämlich selber den Faden verloren. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, war dieser Punkt, die Demo als etwas, was du auch im Laden spielen kannst, wo du dann irgendwann merkst, wenn du irgendwie... Wir sind dann immer hier zum Karstadt gelaufen und da gab es dann eine Konsole, wo man dann sich mal rangestellt hat und dann hat man dann auch nur irgendwie ein Level spielen können, weil die natürlich da nicht das Vollpreisspiel drin stehen hatten.
Ich weiß auch tatsächlich noch, das hat jetzt mit Demo nichts zu tun, aber in einem Spielwarenladen in der Kleinstadt, aus der ich komme, war es so, dass es also in diesem Spielwarenladen gab es ein Nintendo 64, als es rauskam. Und da gab es ja auch zu dem, ich weiß noch, boah, was habe ich mich gefreut auf das Nintendo 64, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ich hatte eine VHS-Kassette, eine Werbekassette zum Nintendo 64. Wie viel 3D hältst du aus?
Hieß die.
Weil das war sozusagen auch der Durchbruch der 3D-Spiele, ja. Und falls ihr, liebe Leute da draußen, falls ihr das auch gesehen habt oder falls ihr vielleicht noch irgendwie diese VHS-Kassette habt oder ein Video davon findet, dann schickt mir das mal bitte
auf YouTube.
Postet das mal bitte in die Kommentare. Ich finde ich super spannend. Und vielleicht können wir es auch in den Shownotes verlinken.
Ja, ich gucke nachher mal.
Habe ich tagelang wie viel 3D hältst du aus Kassette geschaut und habe gedacht, boah. Und dann bin ich immer, als ich konnte mir das natürlich selber jetzt nicht leisten. Meine Eltern haben auch gesagt, na, Nintendo 64 vielleicht mal irgendwann zu Weihnachten, wenn es ein bisschen günstiger ist. Und ich bin dann immer zu den Spielwarenladen und habe da tatsächlich auch einen signifikanten Anteil von Super Mario World durchgespielt. Super Mario World 64 heißt es, glaube ich, ne? Ja. Genau, oder Super Mario 64.
Das hieß alles 64, man musste immer nur eine 64 ja. Superman 64, ein super schlechtes Spiel.
Also das war aber keine Demo, aber natürlich ist es so, um wieder zurückzukommen,
ja.
Auch das, was wir beispielsweise eben bei Präsentationen, beispielsweise auf der Gamescom, anderen Spielemessen oder auch bei Einladungen zu Entwicklerstudios sehen, das, was man so auch als Hands-on-Termine bezeichnet, ist ja nichts anderes als eigentlich eine Demo-Präsentation hinter verschlossenen Türen, eine Demo, die sozusagen noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und im Grunde ist es so, für alle, die das noch nie gemacht haben, kann man sich das auch so vorstellen, dass man, wenn man also so einen solchen Termin hat, jetzt beispielsweise auf der Gamescom, hat man einen Abschnitt, den man spielen kann, der dann auch natürlich als Demo entsprechend kuratiert ist und im Prinzip genauso funktioniert wie die Demo, die man sich gemeinhin runterladen kann. Abgesehen vielleicht von der Tatsache, dass man irgendwie noch jemanden vom Entwicklerstudio daneben stehen hat und Fragen stellen kann. Aber so ungefähr läuft das ja ab.
Und das Ganze ist zeitlich begrenzt. Also
ja, nach Timeslots natürlich.
Genau, also
ja.
15 Minuten, 30 Minuten, wo dann es dann halt auch irgendwann heißt, so, okay, jetzt kommen die Nächsten dran. Was ja okay ist, weil wenn ich da irgendwie 10 Stunden das neueste Assassin's Creed spiele, dann kommt da keiner mehr
richtig
zu.
Ja,
also
richtig.
Dementsprechend gar keine Kritik.
Kannst du dich noch daran erinnern, um diese angehängten Demos, da würde ich auch nochmal gerne drauf zurückkommen, kannst du dich noch an Beispiele erinnern, wo also bei Titeln, die du gekauft hast, wo dann noch eine Demo beilag zu einem anderen Spiel?
Ich glaube, es gab bei Baldur's Gate 1 gab es die Demo zu Icewind Dale zum Beispiel. Also bei BioWare war das zum Beispiel der Fall, dass du dann zum Beispiel... Also es war dann auch, natürlich hat dann nicht irgendwie die unterschiedlichen Titel füreinander Werbung gemacht, sondern es war dann quasi meistens aus dem gleichen Entwicklerstudio, Publisher-Bereich.
Natürlich, ja, klar. Ich erinnere mich noch an Tony Hawk's Pro Skater oder Tony Hawk's Pro Skater 2. Da gab es eine Demo zu einem BMX-Spiel, an dessen Titel ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber da konnte man, glaube ich, wenn man irgendwie dann mit einer Figur irgendwie den Karrieremodus durchgespielt hatte, dann konnte man sozusagen die Demo zu einem anderen Titel freischalten und das dann spielen.
Ein Spiel, was mich tatsächlich quasi so ein Stück weit, auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen definitorisch aus dem Fenster lehne mit dem Begriff der Demo, was mich dazu gezwungen hat, eigentlich innerhalb des Spiels eine Demo von einem anderen Spiel zu spielen, ist Uncharted 4 mit Crash Bandicoot, weil eigentlich war das auch nur eine Demo. Es hat sich zumindest für mich als Demo angefühlt.
Ja,
auch wenn man natürlich sagen kann, es ist einfach ein Abschnitt des Spieles, aber eigentlich ist es eine Demo innerhalb des Hauptspieles.
Oh, das ist natürlich nochmal eine krasse Angelegenheit, weil das ist ja quasi das Spiel im Spiel, das ist ja sozusagen eine diegetische Demo. Wobei man auch sagen muss, in Uncharted 4 war es glaube ich auch so, dass man beim ersten Mal, also diese Crash Bandicoot-Sequenz kommt ja ganz am Anfang und da kann man auch noch nicht sonderlich viel reißen, sondern es ist absichtlich so gestaltet, ja, dass man recht schnell stirbt. Es gibt dann noch mal eine andere Möglichkeit im Laufe des Spieles, auf die ich jetzt nicht eingehe, das tatsächlich ausführlicher auch zu spielen, Crash Bandicoot. Aber jetzt ist es ja so, haben wir hier so schön herumnostalgiert. Mhm. Und jetzt ist es aber auch so, dass dann der entscheidende Schritt natürlich kam, das Internet etablierte sich. Es entstanden eben auch die proprietären Online-Plattformen von Microsoft und von Sony, das PlayStation Network, Xbox Live, wie es glaube ich heißt. Und Demos dann in den entsprechenden Stores zu finden waren oder zu finden sind. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so auf der Seite der PC Master Race und kenne mich also mit dem PC-Gaming von hier an nicht mehr sonderlich gut aus. Ich weiß, bin mir natürlich der Tatsache bewusst, dass es auf dem PC lange Zeit weiterhin Demos eine große Rolle gespielt haben, möglicherweise das auch immer noch tun. Aber deshalb würde ich den Fokus jetzt so ein bisschen auf die Konsolen lenken, wenn das recht ist.
Mhm.
Weil wir hatten ja dann die Situation, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eben zu dieser Zeit, als sozusagen das Internet sich etablierte und die Konsolen stabile Plattformen hatten, auf der PS3 zum Beispiel. Auf der PS3 haben, wenn ich mich recht entsinne, Demos keine so große Rolle mehr gespielt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob bei der PS3 überhaupt noch eine Demo-Disc beilag. Ich glaube fast, dass es das nämlich nicht gab.
Nö, da war keine Demo-Disc mit dabei, sonst hätte ich ja eine.
Genau, da gab es keine Demo-Disc. Man konnte Demos im Store runterladen. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, das ging.
Es gab auch natürlich dann Demos, die im Laufe der Zeit veröffentlicht wurden. Aber irgendwie ist das so, scheint mir das so die Zeit zu sein. Ich kann das noch nicht so ganz greifen, wo die Demo aus meinem Blickfeld auch verschwunden ist. Das liegt mitunter vielleicht auch daran, dass ich mir einfach dann Vollpreisspiele leisten konnte, dass ich natürlich auch zu der Zeit dann in diese Rolle des Journalisten eher geschlüpft bin und insofern dann auch irgendwie Spiele zur Verfügung gestellt bekam, also auf Demos nicht mehr so angewiesen war. Aber ich habe doch das Gefühl, dass es zumindest zwei Gründe gab, die dazu geführt haben, dass die Demo in ihrer Konzeption, wie wir sie eigentlich beschrieben haben, seit den frühen 1990er Jahren an Relevanz verloren hat. Grund Nummer eins ist meiner Spekulation nach, ja, meiner anekdotischen Evidenz zufolge, dass die Demo eben auch mehrfach verwendet wurde, um ein positives Bild zu zeichnen, das sich dann letztendlich so im Spiel nicht wiederfand. Es gab, ich habe das auch nochmal nachgeschaut, eine relativ große Welle von Enttäuschungen, die mit Demos zusammenhingen. Und also mit Demos meine ich jetzt hier natürlich zum einen spielbare, aber ich habe es auch ein bisschen ausgeweitet. Also Demos, die zum Beispiel auf einer Messe wie der E3 vermeintlich vorgespielt wurden. Ja, da gibt es ja immer die Situation, dass dann auf so einer Präsentation, da steht dann jemand am Controller und drückt so drauf rum und tut so, als wäre es kein Video, das vorgerendert wäre. Aber das ist auch so ein Grund dafür, ja, dass auf einmal dann sozusagen diese Idee aufkam, man müsste es auch so, oder das heißt auf einmal, die Idee sich zunehmend etablierte, man müsste das quasi so hochwertig produzieren und dann die präsentierte Demo das eigentliche Spiel übertraf. Wir sprechen in dem Kontext von einem Downgrade. Als Downgrade würde man das konventionellerweise bezeichnen. Und das war so um 2008 bis 2012.
Mhm.
Habe ich mehrere Titel gefunden, die in diese Kategorie passen. Möchtest du wissen, welche Titel das waren?
Ja.
Aliens Colonial Marines.
Oh Gott.
Das war ein Fiasko, ja.
Dass da überhaupt Alien davor, also es gibt auch schlechte Alien-Filme, das ist jetzt auch der Fall, aber dass da überhaupt Alien davor steht, ist schon eine Katastrophe.
Ja, und das Ding ist ja, dass das Aliens Colonial Marines wurde auf der E3 2012 recht üppig auch präsentiert und hatte auch eine recht eindrucksvolle Demo, die dort vorgespielt wurde. Nur war die Demo von deutlich höherer Qualität, als es das Spiel zu je war. Und das führte dann natürlich zu Enttäuschungen. Bioshock Infinite, hattest du ja schon angesprochen. Bioshock Infinite ist ein Spiel von, das Spiel ist keinesfalls schlecht. Ja, das sei damit nicht gesagt. Aber es gab auf der E3 2011 wieder ähnliches Zeitfenster. Auch hier gab es eine Gameplay-Demo, die also deutlich opulenter war, als es das Spiel letztendlich erlaubte. Erinnerst du dich noch an die Demo damals? An dieses krasse Video, wo Booker auch so irgendwie von Skyrail zu Skyrail springt und alles so wahnsinnig organisch sich anfühlt?
Es fühlt sich aber für mich sehr organisch an.
Ja, aber es ist bei weitem nicht die Qualität, die es in dieser.
Ja, gut, das kann natürlich sein.
Musst du das Gameplay-Video mal anschauen.
Das ist wahrscheinlich dann halt durchchoreografiert und so weiter und kannst du halt dann wahrscheinlich einfach selber so nicht hinbekommen.
Richtig. Und so ähnlich verhielt es sich auch, das ist was, woran ich sehr gute Erinnerung habe, mit Watch Dogs. Watch Dogs, auch E3 2012. Wieder so selbes Zeitfenster, ne? Wieder 2011, 2012, so, das scheint so das Zeitfenster zu sein, wo es mehrfach diesen Fall gab. Watch Dogs wurde präsentiert als, ich glaube, das war so eine Überraschungsankündigung, ne? So ein, ja, hier, einen haben wir noch ganz am Schluss. Und dann wurde das also, gab es da ja auch ein Gameplay-Video zu sehen, vermeintliches Gameplay-Video, wo der Protagonist Aiden Pierce die Straße langläuft. Und alles, das war so beeindruckend. Ich habe mir damals auch gedacht, wow, das ist ja, das haut mich echt vom. Das war auf der PS3. War doch PS3, ne? Ja.
Ja.
2012 muss PS3 gewesen sein. Und dann kam das Spiel heraus und es stellte sich schnell, oder das Spiel wurde veröffentlicht, es stellte sich schnell heraus. Es gab signifikante Downgrades. Das Spiel hat nicht die ästhetische Qualität oder, sagen wir mal so, die technische Fidelität, die es in dieser Demo zufolge haben sollte. Es gab ein Downgrade. Und zu guter Letzt, ein Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, war auch ein Fiasko. Eines der ersten Fiaskos dieser Art, würde ich sagen, war Killzone 2 auf der E3 2005. Das war schon so einer dieser früheren Fälle. Auch da gab es eine riesen opulente Gameplay-Demo. Letztendlich das Spiel, obgleich nicht schlecht, von deutlich schlechterer Qualität, als anhand dieser Demo nahegelegt wurde. Also mit anderen Worten, ich glaube, ein Grund, warum die Demo an Relevanz verloren hat, insbesondere vielleicht in den frühen 2010er Jahren, scheint mir auch zu sein, dass es gab einfach häufig eine Enttäuschung und es gab sozusagen einen Vertrauensverlust in die Demo.
Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Ja.
Der zweite Grund noch, um das auszuführen, weshalb ich glaube, dass die Demo an Relevanz verloren hat, insbesondere auf dem PC, später dann natürlich auch auf den Konsolen, ist, dass es einfach, dass dieses Modell, dieses Auslaufmodell Demo dann zunehmend ersetzt wurde durch Beta- und Early Access-Versionen. Wir haben jetzt auf Steam die Early Access-Kultur, dass es also möglich ist und auch sehr üblich ist, Titel zu kaufen, bevor sie veröffentlicht werden, in einem Stadium, in dem sie einfach noch nicht fertig entwickelt sind. Insbesondere, wenn es sich um Online-Titel handelt, die kontinuierlich erweitert werden und dann sozusagen direkt am Entwicklungsprozess in irgendeiner Form beteiligt zu sein. Das scheint mir sozusagen auch mit ein Grund zu sein, was dann der Demo nochmal den Todesstoß versetzt hat. Wobei, kann man nicht sagen Todesstoß, weil die Demo gab es ja immer weiter auch. Ich möchte das auch nicht übertreiben hier. Aber es ist natürlich zu berücksichtigen. Eine Demo zu entwickeln ist aufwendig, ist teuer, kostet Zeit und Geld und natürlich auch eine kreative Vision. Und wenn man dann feststellt, naja, wir geben uns so viel Mühe damit, machen eine Riesendemo zu Watch Dogs, die total eindrucksvoll ist, letztendlich kriegen wir natürlich nicht diese Qualität hin in einer offenen Welt, weil die Demo ja viel kleiner, viel weniger nur gerendert werden muss, dann kann das natürlich schnell zu Enttäuschung führen.
Und was ja auch auf der einen Seite eine Demo ist, auf der anderen Seite wieder nicht, ist, wenn ich zum Beispiel mir jetzt, ich kann im App Store, kann ich, soweit ich mich erinnere, kann ich die erste Episode von Life is Strange kostenfrei runterladen.
Ja,
dann
kannst du, ja.
Kann ich das quasi, das komplette erste Kapitel, also die erste Episode, kann ich dann schön vor mir her spielen. Und dann lande ich dann irgendwann, laufe ich mit dem Kopf vor die Wand und stelle fest, ah, Paywall, wenn du weiterspielen möchtest, zahle hier entsprechend viel Geld. Was ja okay ist, weil damals, also bei Life is Strange zum Beispiel, weil du ja auch sonst die Episoden halt einzeln gekauft hättest. Also du bekommst auf eine gewisse Art und Weise da so die eine Episode geschenkt, damit du die anderen dann spielst, weil bei Deponia zum Beispiel auch so, da gab es das dann sehr billig und dann habe ich gesehen, wenn ich jetzt den zweiten Teil spielen muss, spielen will, dann kostet das natürlich mehr. Da kann man sich jetzt halt streiten, ersetzt das so ein bisschen die Demo, weil eigentlich ist es ja das Hauptspiel und es ist auch nicht irgendwie in der Funktion begrenzt oder in der Spieldauer und eigentlich bietet man mir quasi so ein Stück vom Kuchen an. Und dann habe ich halt Lust, den ganzen Kuchen zu essen. Also das ist in dem Sinne nicht so wie, wenn man das tatsächlich vergleicht mit einer Bäckerei, dann ist es nicht so, eine Demo wären diesen kleinen Teller, wo so ein Stück vom Kuchen auf dem Teller ist, wo du dann probieren kannst und dann kaufst du aber einen eigenen Kuchen, also ein weiteres Produkt, was nicht, wo das Teil vorher nicht quasi Teil des Kuchens war. Bei Life is Strange ist es jetzt so, zum Beispiel, dass sie ein Tortenstück herausschneiden, die über die Theke reichen und sagen, hier, super leckerer Kuchen. Und wenn ich dann sage, ach, der schmeckt aber toll, dann bekomme ich nicht wieder einen gesamten Kuchen quasi mit 4 Stücken, sondern nur noch mit 3 Stücken, weil das erste habe ich ja schon gegessen.
Also die Analogie macht aber keinen Sinn.
Hä, die ist super schön.
Nee, die Analogie macht insofern keinen Sinn, als dass du es natürlich nicht vergleichen kannst. Du hättest ja überhaupt keinen Mehrwert davon, wenn du die erste Episode dann nochmal bekämst, weil sie ist ja kostenlos gewesen. Wohingegen beim Kuchen
hast du natürlich
5 Stücke.
Ja. Naja, ich hätte aber schon ganz gerne auch dann irgendwie 4 Episoden Life is Strange.
Aber ja,
ein Jahr hast du,
weil es sind sowieso 5, glaube ich. Aber aber ja, also das ist auch, glaube ich,
ist schon da hinkt es halt, dass ich den Kuchen immer wieder essen kann.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Gut, dann wäre es so, als würde man mir die ersten 10 Seiten vom Herr der Ringe rüberreichen.
Richtig.
Das wäre dann vergleichbar. Mir ging es ja jetzt auch hauptsächlich um den.
Jetzt guckt mich so. Ich gucke gerade so, weil ich mich auch gefragt habe, geht denn dieser Vergleich? Weil eigentlich geht es nicht, weil die ersten 10 Seiten sind ja keine in sich geschlossenen Episode von Herr der Ringe.
Also könntest,
das erste Kapitel.
Das erste Kapitel zum Beispiel, insofern ist aber nur auch, weil das erste Kapitel, das scheint mir ein guter Vergleich.
Ja. Oder einfach die erste Episode Life is Strange, oder die erste Folge einer Serie. So, ne, gibt's, ist ja auch so eine Möglichkeit, ja. Was eigentlich könnte man das noch viel häufiger machen, aber ja, also wo man
warte, sagt, ich rufe kurz bei Netflix an.
Ja, da bist du ja schon.
Wir haben
ja
eine Geschäftsidee. Nee, wir haben eine Geschäftsidee, dass sie Sachen quasi auch so kostenlos anbieten und die Leute dann ein Abo abschließen oder einzelne Sachen, oder im iTunes Store.
Auch so, dass du dich so bei Netflix, dass du
warum,
so.
Warum erzählen wir das jetzt eigentlich in ein Mikrofon? Wir sollten da jetzt eher anrufen,
auf das aufzunehmen. Dass du bei Netflix sozusagen, ohne Kunde zu sein, kannst du dir irgendwie die erste Folge von einer Serie anschauen. Oder vielleicht hast du irgendwie immer die Auswahl aus irgendwie, was weiß ich was, 5 Serien oder so. Oder du hast aus dem kompletten Serienkorpus, den sie haben, kannst du dir eine Folge anschauen. Und dann kannst du sozusagen.
Oh, irgendwo gab es das aber auch, glaube ich, schon mal.
Das wäre auch so ein Teaser.
Das gab es aber, glaube ich, auch irgendwann schon mal.
Also bei Amazon Prime ist es mir schon mal aufgefallen, dass es auch diese Möglichkeit gibt, zu sagen, ich schaue mir jetzt irgendwie die erste Folge oder die erste Staffel oder sowas sogar an und dann die zweite Staffel kostet dann was.
Ja, das mache ich absichtlich, damit du halt dann die erste Staffel geguckt hast und dann willst du wissen, wie es weitergeht und dann ist dann ausgerechnet die zweite Staffel. Kostet dann Geld.
Ja,
das ist dann so.
Das ist aber tatsächlich, ist genau das Prinzip der Demo. Und ich denke auch, dass dieses Prinzip, welches sich insbesondere durch die digitalen Stores sich verbreitet hat, ja auch so etwas ist. Bei digitalen Spielen gibt es das im Übrigen auch. Nicht allgegenwärtig, was ich etwas schade finde eigentlich. Aber es gibt durchaus diese Möglichkeit, und ich fände das schön, zu sagen, also wenn es das flächendeckend gäbe, wenn du PlayStation Plus abonniert hast, dann finde ich, wäre es doch toll, wenn das dazu führt, dass du automatisch jeden PS4-Titel im Store, dass du automatisch die erste Stunde kostenlos spielen kannst. Es sei denn, natürlich, es sind Umstände gegeben, die das sinnlos machen würden, wie beispielsweise, wenn du bei Journey die erste Stunde spielst, bist fast durch. Insofern du nicht so viel erkundest. Also muss da natürlich auch Ausnahmeregelungen geben, wo man dann beispielsweise sagt, da gibt es dann nicht eine erste Stunde, sondern die erste Viertelstunde oder sowas. Aber grundsätzlich frage ich mich, ob das nicht ein auf der einen Seite gewinnbringendes, aber doch auch faires Modell wäre, zu sagen, jedes Spiel, die erste Stunde, kannst du dir anschauen, wenn du möchtest. Denn die Demos haben ja zum einen den Reiz, dass man ein Gefühl für die Spielmechanik bekommt. Klar, man kann sich auch Videos anschauen, aber die vermitteln da vielleicht Ästhetik, Narration. Aber ein wirkliches Gefühl für das Spiel bekommt man ja nur, wenn man es tatsächlich spielt. Das macht es ja zu einem Spiel. Und zugleich ist es aber auch so, dass man dadurch insbesondere auf dem PC, aber mitunter auch auf den Konsolen, auch checken kann, wie flüssig eigentlich ein Spiel läuft. Denn es gibt ja auch Leute, die sind sensibel, was Frame-Anbrüche angeht. Ich bin jetzt keiner, der jetzt unbedingt dazugehört.
Das hat gar nicht unbedingt was mit Frame-Anbrüchen zu tun. Für mich waren Demos, gut, dass du es sagst, damals auf dem PC tatsächlich genau, hatten sie genau diese Funktion, dass ich gucken konnte, wird das Spiel überhaupt bei mir laufen, weil nichts mit irgendwie Steam und ich gebe es wieder zurück oder App Store und habe irgendwie 14 Tage die, wobei da kann ich dann auch davon ausgehen, dass es dann auf meinem Handy läuft. Aber für mich war das dann tatsächlich auch immer so ein bisschen der Benchmark-Check, läuft denn das Spiel, bevor ich es dann im Vollpreistitel kaufe und dann irgendwie Probleme habe, es in einem physikalischen Laden bei vielleicht einem unfreundlichen Mitarbeiter quasi wieder zurückzugeben. Also da, oder musst du da immer hin und zurück. Also das ist schon auch wichtig gewesen. Was aber noch ein Gedanke ist, was natürlich auch der Demo so ein bisschen das Wasser abgräbt, ist der Free-to-Play-Titel, weil die Demo ist ja eigentlich vor allem etwas, was man tut aus Geschäftsinteresse. Ich möchte dir quasi das Spiel vorab zeigen, ich möchte dir Lust darauf machen, das, was du ja meintest, von wegen du lernst die Spielmechanik kennen und dann entscheidest du dich zum Kauf. Wenn du aber quasi das Spiel gar nicht kaufen musst, sondern direkt loslegen kannst und ich dich quasi eher auf dieser Cash-Cow-Geschichte dann quasi wieder um dein Geld bringe, dann ist natürlich die Demo unattraktiv. Mit dem Internet habe ich natürlich die Möglichkeit, also zum Beispiel zuletzt hatte ich das tatsächlich bei Elchmensch, Moose Man im App Store, da konnte man dann zum Beispiel auch das erste Kapitel oder so spielen und dann kam halt der Screen von wegen, ja, hier ist halt die Demo zu Ende, du kannst gerne das von vorne spielen, aber bitte drück doch jetzt hier irgendwie drauf und zahl 5 € und dann kriegst du das ganze Spiel.
Und jetzt ist es aber so, dass ja doch etwas auch passiert zu sein scheint. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Es ist als Hypothese zu behandeln und es würde mich sehr interessieren, was ihr, liebe Leute da draußen, dazu denkt oder darüber denkt. Lasst uns diesbezüglich gerne einen Kommentar da. Und zwar ist meine Idee, dass wir möglicherweise etwas erleben, was sich als Renaissance der Demos bezeichnen ließe. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht nur, dass, also, kennst du das, wenn so Leute so Fragen immer zwischendurch stellen, die dann selber beantworten? Also, was ist damit gemeint? Ich meine damit eben.
Du bist dir schon bewusst, dass ich noch da bin? Ich kann dir Fragen stellen oder soll ich eine Runde vor die Tür
gehen? Ich meine damit, dass sozusagen nicht nur die Demo in der Form, in der sie uns bereits bekannt ist, zurückkommt, sondern dass wir mit der Renaissance der Demos eine neue, eine gewagtere Form, sage ich es mal, der Demo erleben. Als eines der Beispiele, wir kommen gleich auch noch auf das Resident Evil 2 Remake, aber eines der Beispiele, die mir als erstes da in den Sinn kommen und für mich wahnsinnig einprägsam sind, das sind eigentlich zwei Titel von Hideo Kojima. Das eine ist, der erste ist hier natürlich PT. Der Preview-Teaser.
Was ja eigentlich ein Pseudonym für Demo ist.
Im Grunde ja. Denn im Grunde ist ja PT nichts anderes als eine Demo. Allerdings hier auch einige unterscheidende Merkmale. So ist beispielsweise von Silent Hills, dem eigentlichen Spiel, was ja angekündigt wurde durch diesen Teaser, nichts vervollständigt worden, sondern das war ja tatsächlich nur als Projekt angedacht und es war auch überhaupt nicht klar, ob denn das eigentliche Spiel in irgendeiner Form etwas mit dem tatsächlichen Gameplay von PT zu tun hatte.
Womit dann ja auch PT zu einem eigenständigen Werk würde. Also es ist zwar dann gedacht gewesen als etwas, was auf etwas Größeres verweist. Das ist ja auch quasi, was man aufnehmen kann mit in die Definition der Demo. Ganz viele Ds. Aber jetzt ist es ja losgelöst oder es fehlt quasi eigentlich, es fehlt was. Also es fühlt sich ja auch so an, als ob da was fehlt. Es wird auch immer fehlen.
Du meinst das jetzt vollständige Spiel?
Ja, jetzt hast du echt Wunden aufgerissen. Also weil PT, ach
Gott. Ja, PT war absolut wundervoll und das ist vielleicht aber auch doch ein, vielleicht ist das ein wichtiger Gedanke, den wir im Hinterkopf behalten müssen, dass vielleicht diese, das, was irgendwie ich als Renaissance der Demos bezeichnen würde, sich letztendlich darin charakterisiert auch, dass die Demo etwas wird, das als eigenständiges Werk rezipierbar ist. Denn PT funktioniert auch ohne den Teaser von Silent Hills. Es gibt ja sogar jetzt, gab es jetzt kürzlich eine Version, wo jemand, also ein Fan sozusagen, PT rekreiert hat, versucht hat, möglichst nahe zu kommen, eigentlich so wie ein Maler, der versucht, ein anderes Gemälde zu imitieren. Und PT hatte eben schon viele der Punkte in sich vereint, die später kommende Demos, inklusive der Resident Evil 2 Demo, auch aufbringen. Das ist nämlich sowas wie beispielsweise, es ist höchst enigmatisch. Ist also enigmatisch, rätselhaft.
Dankeschön.
Denk mal an die Frage, wie PT eigentlich fortschreitet. Nicht nur ist es ein Loop, der erstmal sehr irritierend ist, den man ja durchläuft, sondern es ist auch so, dass es Rätsel gibt. Und diese Rätsel sind teilweise undurchschaubar. Es sind Rätsel innerhalb von PT, die nur lösbar sind, indem sich die Community tagelang im Internet darüber den Kopf zerbricht und systematisch versucht, einen Weg zu finden, wie man diese Rätsel lösen kann. Eine Demo, die nicht darauf angelegt ist, zu sagen, hey, hier gibt es so einen zugänglichen Vertical Slice aus einem schon vorhandenen Spiel, sondern es gibt hier ein eigenständiges Werk, an dem du dir wirklich die Zähne ausbeißen kannst.
Das und, wenn ich schon dazu kommen darf, ich habe mir vorhin, als wir die Resident Evil 2 Demo, also du hast gespielt, ich habe es mir angeschaut, wie du es spielst und habe es auf mich wirken lassen, was ja auch manchmal ganz gut sein kann. Hier geht irgendwie mein Mikro, das
Man muss das mal richtig festschrauben. Das
senkt schon, ja, ich bin da nicht so brachial. Ich sehe das hier auch eher so als Demo des Festschraubens. So, Gedanke war, genau, dass nämlich die Community auch jetzt hier wieder eine Rolle spielt oder spielen wird. Nämlich dadurch, dass die Zeit begrenzt ist auf diese 30 Minuten, ist es eigentlich interessant zu schauen, was andere Leute gefunden haben, andere Leute ausprobiert haben, wie weit andere Leute gekommen sind. Also für mich wäre gerade diese Frage von, wie war das in deiner Spielerfahrung? Also wie waren deine 30 Minuten? Hattest du auch den und den Typen da an der Wand, der dann plötzlich aufgetaucht ist oder solche Geschichten? Also ohne jetzt auf irgendwelche tatsächlichen Details einzugehen. Und das oder zum Beispiel auch, dass ich von vornherein weiß, es gibt nur 30 Minuten, dann bin ich ja nicht so blöd und verschwende zum Beispiel meine Spielzeit, wenn ich nicht der Rätselfan bin und Rätsel in 30 Minuten zu lösen, wenn es mehrere sind, ist ja auch schwierig. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch Let's Plays von anderen Leuten anschauen, die dieses Rätsel schon gelöst haben und mir dadurch ja auch die Unterstützung geben, so ein bisschen Staffelstab-mäßig, das Spiel weiter zu spielen als diese 30 Minuten. Nicht zeitlich gesehen, sondern in der Narration, die quasi dann schneller voranschreitet. Also so ein bisschen die Möglichkeit des Speedruns von Resident Evil 2 in 30 Minuten.
Ja, also das ist ja auch, erstmal um sozusagen auch grundsätzlich das Prinzip zu erläutern, weil das ist ja auch etwas, was schon etwas speziell ist, ne? Also 30 Minuten, aber als One-Shot-Demo tatsächlich konzipiert. Und was bedeutet One-Shot hier? Um nochmal so ein bisschen so Fragen zu stellen mir selber und die dann zu beantworten. One-Shot bedeutet in dem Falle, man hat auch wirklich nur eine Chance. Ja? Man spielt es einmal für 30 Minuten. Man kann, glaube ich, sogar auch sterben und von vorne anfangen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Man kann es auch theoretisch, kann man diese Demo auch abschließen und dann wieder von vorne anfangen, solange es unter 30 Minuten passiert. Also 30 Minuten hat man Zeit, um alles Mögliche zu tun, egal was man macht. Nach 30 Minuten, zack, fällt der Hammer, es ist vorbei. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. wie man also diese, also zum einen muss ich sagen, fand ich die Demo grundsätzlich wahnsinnig gut gelungen. Ich fand es irgendwie eine super starke Atmosphäre innerhalb der Raccoon Police, innerhalb des Raccoon Police Departments, dass man dann irgendwie mit Leon Kennedy erkundet. Zu berücksichtigen dabei ist natürlich auch, es handelt sich um ein Remake, ja, und keinen kontemporären Titel eigentlich, der insofern modifiziert wurde, dass man kaum noch etwas davon zu spüren bekommt, dass es sich um ein eigentlich recht altes Spiel handelt. Und hier der besondere Reiz rührt für mich daher, dass ich weiß, es sind nur 30 Minuten. Ich muss mir aussuchen, was ich tue. Es gibt Rätsel, die werde ich nicht lösen können. Zugleich aber gibt es an allen Ecken und Enden Hinweise. Denken wir daran an unsere Spielerfahrung gerade. Also ständig findet man irgendwie einen Spind, an dem eine Zahlenkombination oder eine Buchstabenkombination einzugeben wäre. Es gibt verschlossene Türen, für die man möglicherweise einen Schlüssel finden kann. Es gibt Amulette zu finden. Es gibt so viele Dinge zu erkunden und rauszufinden, dass ich glaube, ich finde diese Idee des Staffelstabs ganz interessant. Dass man sich so Durchlauf für Durchlauf arbeitet man sich 30 Minuten vor und teilt seine Erfahrungen, damit andere wiederum dann davon profitieren. Und dann gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, hey, schau dir am besten erstmal einen Durchlauf an auf YouTube, denn dann hast du sozusagen die Story schon mal und dann kannst du die Cutscenes innerhalb der Demo überspringen, musst du die also nicht anschauen, denn auch während der Cutscenes läuft die Zeit. Und das ist für mich ein interessanter Punkt, der diese Demo halt auch in irgendeiner Form besonders macht oder in diesen Kanon der Renaissance-Demos, nenne ich es jetzt einfach mal, rückt, dass sozusagen die Demo selbst wird zum eigentlichen Werk, das ergründet werden will.
Ja, beziehungsweise die Begrenztheit der Demo wird zum Metaspiel.
Ja, genau, das könnte man sagen. Es hat auch so eine Metaspielkomponente. Sehr gut. Das ist, finde ich, ein zweites Charakteristikum, was man damit hinzunehmen kann. Etwas, das im Übrigen, und das will ich natürlich auch noch erwähnen, jetzt nicht Resident Evil 2, das Resident Evil 2 Remake neu macht, sondern das gab es auch schon vorher. Denn wenn du dich recht entsinnst, gab es die Resident Evil 7 Beginning Hour. Da war es schon so, dass also, wie ich sagen würde, doch auch etwas überhaupt versucht wurde, diesen Gestus von P.T. zu imitieren. Man war also in Resident Evil 7 Beginning Hour auch in einem Farmhaus der Baker-Familie, der das Hauptspiel auch spielt. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das dasselbe Haus ist, in dem man sich überhaupt befindet.
Es ist dasselbe Haus, ja.
Es ist jedenfalls ein recht kleiner Teil des Hauses, meine ich. Und ja. Jetzt ist es so, dass man also innerhalb dieser Demo sozusagen eine eigene kleine Geschichte hat, die sich entfaltet und auch hier unterschiedliche Enden, die freigeschaltet werden können, je nachdem, was man tut. Ich glaube, es gibt irgendwie vier verschiedene Enden dieser Demo. Sogar fünf gibt es dann so ein True Ending, was irgendwie nur unter sehr spezifischen Bedingungen erreichbar ist. Wenn du das einmal machst, einmal diese Demo durchspielst, wirst du nur ein kleines Fragment dessen erfahren, was eigentlich vorhanden ist. Auch hier ist es, ich erinnere mich noch an, was macht man in der Resident Evil 7 Beginning Hour? Welche Bedeutung hat der Puppenfinger? Ich erinnere mich nämlich daran, dass als ich das damals gespielt habe, die Demo kam gerade frisch raus und das Internet rätselte, was ist die Bedeutung des Puppenfingers? Mittlerweile ist es gelöst, das Rätsel. Ja? Es ist tatsächlich eingebunden in ein spielmechanisches Prinzip, bei dem man sozusagen mit dem Puppenfinger auf gewisse Gegenstände deutet. Bitte?
Ich habe das noch nicht gespielt, hör auf mich zu spoilern.
Na, da ist kein großer Spoiler, das ist ja die Demo, also es ist jetzt kein großer Spoiler, ich sag dir auch nicht, wie das genau funktioniert. Ich habe es auch selber nicht gemacht, aber das Rätsel ist gelöst.
Ja, okay.
Das Rätsel ist gelöst und das ist aber auch etwas, was nur erreicht werden konnte, weil Leute online zusammengearbeitet haben. Die Demo scheint hier, finde ich, das Internet, was ja eigentlich mit seinen Dynamiken Free-to-Play, Early Access und so weiter, letztendlich die Demo in die Enge gezwungen hat, ja, in die Enge getrieben hat, scheint sich die Demo wieder zunutze zu machen, um eben einen Prozess von Metaspiel anzustoßen, sich selbst stark zu limitieren und über das eigentliche Potenzial hinauszuwachsen, als eigenständiges Werk zu erscheinen.
Ja, noch eine Frage, um nochmal zu dieser Analyse oder der Hypothese, die Renaissance der Demo. Warum bist du denn der Meinung, dass das jetzt schon eine Renaissance ist und nicht vielleicht einzelne Exoten, einzelne auftauchende Dinge? Also für eine Renaissance bräuchte es ja schon auch einen, die Demo müsste schon auch dadurch ein Stück weit wieder zum prävalenten Modus des anfänglichen Spielens. Und wie gesagt, wir hatten ja solche Geschichten wie Early Access. Also ich bin der Meinung, wir sind eher im Zeitalter des Free-to-Play mit so leichten Early-Access-Bass-Stimmen. Und die Demo ist vielleicht so eine kleine Triangel, die zwischendurch immer mal wieder so Bing, PT, Bing, Resident Evil 2. Ich habe es heute irgendwie mit Analogien. Da so ein bisschen reinkommt und dann auch ja zum Metaspiel wird, auch zum Interessanten durchs Internet. Aber dass die Renaissance der Demo eingeleitet ist, finde ich aber sowieso auch immer schwierig, weil man muss sowas ja eher auch immer aus historischer Perspektive dann mit Abstand sehen. Ich glaube auch nicht, dass in der Renaissance jemand gerufen hätte, juhu, die Renaissance! Und auch die Renaissance ist ja so eine romantische Verklärung, wenn man sich anschaut, wie die Leute da so gelebt haben.
Es ist ja auch, die Renaissance ist natürlich auch ein etwas überformter Begriff. Es ist ja auch kein gesellschaftskulturelle Gesamtbeschreibung, sondern tatsächlich soll letztendlich nur bedeuten, dass die Demo auf eine Art und Weise wieder emergiert, ja, und wieder relevanter wird und dabei auch natürlich ihre Form etwas verändert. Und der Grund, warum ich hier von der Renaissance sprechen würde, ist eben auch, dass es schon doch eine gewisse Häufung gibt, würde ich sagen. Wenn wir jetzt denken an auch andere Titel, wie beispielsweise The Awesome Adventures of Captain Spirit, ja, kann man auch als Demo zu Life is Strange 2 verstehen, hat aber in sich selbst eine Geschichte, eine abgeschlossene Geschichte, könnte man sagen. Ja, abgeschlossen ist so, daher sei mal dahingestellt, ist natürlich auch ein episodisches Spiel, aber hat in sich eine Geschichte, es gibt viel zu entdecken und The Awesome Adventures of Captain Spirit kann für sich stehen. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was mich zu dieser Überlegung bringt. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes wäre jetzt der andere Kojima-Titel. Ja? Mhm. Auch hier haben wir ein Prinzip, wo eigentlich also ein Demospiel zum eigentlichen Hauptspiel erschienen ist. Und das hat ja sogar auch Geld gekostet. Das war ja auch nicht kostenlos.
Ja, was ich mich gerade auch nochmal gefragt habe, ist, ob das Verhältnis von Demo und Spiel, also dass das vielleicht auch was sein kann, wo es nicht eine Renaissance ist, sondern eher nochmal was Neues, wo sich, ich finde das Wortspiel ein bisschen lustig, die Dialektik der Demo, aber ich bin also überlegen, was das heißen könnte, aber den anderen Gedanken meine ich ernst, tatsächlich, dass die Demo zu dem eigentlich im Interessanten, weil, also PT, wie gesagt, oder auch jetzt diese Resident Evil 2 Geschichte. Das Resident Evil 2 Remake ist zumindest in meiner Wahrnehmung jetzt nicht so interessant und noch nicht so, also klar, Resident Evil 7 zum Beispiel war auch ein tolles Spiel und wurde auch gut rezensiert und so weiter, aber The Beginning Hour ist schon nochmal auch ein anderes soziales Event gewesen, was jetzt Resident Evil 7 nicht unbedingt gewesen ist, weil es da eben auch diese Interaktion vielleicht gar nicht so stark gibt, weil es auch nicht so begrenzt auf diesen kleinen Abschnitt Demo ist. Das ist ja auch wie so ein kleiner Rätselkasten, der auch nicht so lang ist wie ein ganzes Spiel.
Und kostenlos zugänglich, was natürlich auch nochmal die Schwelle niedriger ansetzt und ermöglicht, dass sozusagen mehrere Leute sich darüber Gedanken machen und darüber auf diesen Rätseln herumkauen. Auch ein Aspekt, dass sozusagen innerhalb dieser Demos wie PT oder Resident Evil 7 Beginning Hour oder auch jetzt eben der One-Shot-Demo zum Resident Evil 2 Remake, wobei ich im Übrigen glaube, dass es auch sehr gut rezensiert wurde auch, denke ich, von dem, was ich bislang darüber gelesen und gesehen habe, doch ein sehr gutes Remake auch sein soll, dass hier eben auch die Anforderungen in der Demo, die an dich gestellt werden als Spieler, deutlich höher sind als das, was man beispielsweise in den frühen 90ern hätte. Ja, einfach weil man eben auf die Online-Kooperation mit anderen Leuten setzen kann und man davon ausgehen kann, andere Leute haben es schon gespielt, ich kann Sachen nachschauen. Die Eigenständigkeit der Demo als Werk, würde ich sagen, ist Teil dieser Renaissance-Dynamik.
Sehr schön formuliert, schon fast Walter Benjamin-like.
Dankeschön.
Auch schon fast ein schönes Schlusswort. Ich möchte aber trotzdem gerne noch einen letzten Gedanken nämlich loswerden. Die Demo ist inkompatibel mit Microtransactions. Die Demo ist nämlich ein so tun als ob. Ich haben mich keinerlei Verbundenheit mit Dingen, die ich in einer Demo tue. Also ob ich jetzt in einer Demo, was weiß ich, bestimmte Ressourcen anhäufe oder sonst was, ist für mich nicht so relevant, da ich ja dann auch nicht weiterspiele, also auch keinen Speicherstand habe, wie bei anderen Dingen. Und es wäre ziemlich absurd, wenn man jetzt jemand eine Demo gibt und mir geht es nicht um dieses Prinzip von wegen, hier ist eine Mauer und hier zahle 5 Euro und dann darfst du weiterspielen, sondern ich glaube nicht, dass irgendjemand so blöd wäre, innerhalb einer Demo, also wenn wir jetzt zum Beispiel Resident Evil 2 spielen, auf die Idee kommt, 4 Euro für grünes Kraut oder so kurz in so einem Screen hinzulegen, weil es eben nur eine Demo ist. Es ist für mich nicht relevant und deswegen finde ich die Demo eigentlich ziemlich toll, weil sie der Microtransaction quasi die Türe zuschlägt.
Übrigens, liebe Leute da draußen, wenn ihr noch in den Genuss der One-Shot-Demo zum Resident Evil 2 Remake kommen möchtet. Und das kann ich sehr empfehlen, denn ich fand es wirklich eine ausgesprochen interessante, intensive Erfahrung. Gott, die Dunkelheit in der Demo hat mich wirklich fertig gemacht. Es war echt eine intensive Erfahrung von umfassender Dunkelheit. Das ist wirklich auch, wenn du die Taschenlampe nicht irgendwo hinrichtest, ist es wirklich komplett dunkel. Fand ich stark. Also, falls ihr diese Erfahrung noch machen wollt, es gibt auch dafür nur begrenzt Zeit.
Ja. Was?
Ja, natürlich. Die Demo ist ja nur für eine gewisse Zeit verfügbar.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Auch hier, spannender Aspekt. Ne? Die Demo ist sozusagen nicht gedacht als konstantes Werbematerial, das man immer wieder verwenden kann. Nein.
Das ist wirklich witzig. Die Demo selbst ist nur eine bestimmte Zeit lang da und kann nur eine bestimmte, also quasi die Zeitbegrenzung in der Zeitbegrenzung, die Matruschka der Demo.
Das ist richtig. Und die Demo, die One-Shot-Demo, verschwindet wieder am 31. Januar 2019. Also in 4 Tagen. Liebe Leute da draußen, wenn ihr also noch in den Genuss dieser Demo kommen möchtet, dann müsst ihr sie euch jetzt runterladen. Ich kann übrigens auch dazu sagen, nur kleines statistisches Detail am Rande habe ich nachgelesen, 3 Millionen Personen haben die Demo runtergeladen, wobei hier nur diejenigen Spieler und Spielerinnen gezählt werden, die am Anfang der Demo dazu stimmen, dass ihr Spiel getrackt wird. Weil gibt es ja ganz am Anfang, kann man zustimmen, dass die Statistiken aufgezeichnet werden. Von diesen 3 Millionen Downloads haben nur 26% der Personen, die diese Demo gespielt haben, sie tatsächlich auch abgeschlossen. Beim Großteil eben, bei 3/4 war es so wie bei mir oder bei uns, dass also dann mittendrin es hieß, hey, vielen Dank, aber das waren jetzt die 30 Minuten, bitte weitergehen. Und genauso verhält es sich auch mit diesem Podcast. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt bitte weitergehen.
Ja, nach 30 Minuten fällt bei uns die Klappe. Ihr hättet mehr von uns gehört, wenn wir nicht so viel Unsinn auch zwischendurch gemacht hätten.
Aber was mich doch interessieren würde, ist auch, wie ihr da draußen das seht. Seht ihr eine Art Renaissance der Demos sich abzeichnen? Was haltet ihr von diesen neueren Formationen der Spiele-Demos wie den Resident Evil 7 Beginning Hour, Resident Evil 2 One-Shot-Demo, PT, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und was mir auch noch eingefallen ist, Deltarune von Toby Fox, was also natürlich auch jetzt erstmal ein eigenständiges Werk an und für sich ist. Und Toby Fox ist mit den Worten irgendwie veröffentlicht, ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was das wird und ob das irgendwie fertig wird, wahrscheinlich nie, aber hier habt ihr schon mal irgendwas, so, ne?
So geht's natürlich auch. Die Demo ist auch eine Möglichkeit. Ja, hier ist was.
Keine Ahnung, was ich damit jetzt anfangen soll, aber mach mal.
Was ist es? Was will es? Was verlangt es?
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts und auf Spotify. Lasst uns gerne etwas Feedback da. Auf pixeldiskurs.de könnt ihr das tun oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Teilt diesen Podcast sehr gerne auf Facebook und auf Twitter. Ihr findet uns auch dort als @ToBiasKlöß und @StefanSimon. Und wenn ihr uns ganz direkt und unmittelbar unterstützen möchtet, dann wäre das natürlich unbedingt zu begrüßen. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und findet unten rechts in der Ecke einen Spenden-Button. Und wenn ihr mögt, hey, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ganz am Ende noch im letzten Satz versprochen.
Oh Mann. Das war nur die Demo für die Abmoderation. Mach nochmal.
Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dann.